Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Bahnhofskino Galactica, dem inoffiziellen, aber höchst unterhaltsamen, hoffen wir doch, Battlestar Galactica, die neue Serie Podcast. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Hi Britt-Marie. Wir haben noch keine hier Titelmelodie für diesen Podcast.
Okay.
Das tut mir ein bisschen leid. Ja, wollte ich nur mal erwähnen, falls Menschen da draußen sich berufen dazu fühlen, zu sagen, wir schicken euch einen Opening-Song. Ich habe, glaube ich, zu unseren beiden Folgen zur Miniserie den Trailer für die Miniserie davor geschnitten, stellte aber danach fest, es gibt für die einzelnen Folgen keine Trailer. Also nicht mal in irgendwelchen Sci-Fi-Archiven oder bei Sky oder wo auch immer. Also das wurde offenbar, entweder gab es die nie oder es wurde nie dokumentiert beziehungsweise abgeloadet, also hochgeladen irgendwo. Und deswegen steigen wir jetzt hier so kalt ein.
Okay, ja, siehst du, aber ich hatte ja gar nicht nach Vorschauen oder so geschaut oder Trailern, weil ich mich ja nicht spoilern will, also vor der nächsten Folge. Deswegen, gut, dass du es sagst.
Wir sprechen jede Woche über eine Folge Bahnhofskino, Battlestar Galactica. Und zwar die Reboot-Serie, die da lief ab 2003 beziehungsweise ab 2004. Es ist aber kompliziert, weil eigentlich lief die ja in den USA bei Sci-Fi erst ab 2005. Aber dazu mehr, ich glaube, in der dritten Folge, wo wir das nochmal erörtern, ne? Wann die in Großbritannien lief und wann in den USA. Und ich glaube, irgendwann holten auch die Amis die Briten ein, also ab der zweiten Staffel oder so. Mhm. Falls es die Erwähnung lohnt, werden wir es erwähnen. Falls nicht, einfach unter den Tisch fallen lassen. So. Und es sei dazu gesagt, ich habe die Serie bereits gesehen. Trotzdem bleibt das hier spoilerfrei und Britt-Marie geht quasi ja, jungfräulich an diese Serienerfahrung ran. Wie ist es bisher?
Genau. Ich meine, es ist Folge 2. Das ist schwierig, jetzt schon ein Fazit zu ziehen. Aber ich sag mal grundsätzlich gut. Ich gewinne mich langsam so ein bisschen dran. Man merkt schon, dass die Serie etwas älter ist.
Das sagst du immer so, als sei es was Schlechtes.
Ja, also ich finde, man sieht das halt, es ist so augenfällig, weißt du? Das heißt ja aber nicht, dass es inhaltlich schlecht, in Anführungszeichen, ist. Ja. Aber, und man merkt natürlich auch, und das bin ich irgendwie gar nicht mehr gewohnt jetzt durch das ganze Streaming und so, man merkt halt auch, dass es für das Fernsehen produziert wurde, mit Werbepausen und allem. Also das ist schon manchmal sehr deutlich in den Geschichten. Und hier fand ich zum Beispiel jetzt in dieser Folge, es wirkte so ein bisschen, als fehlt was zwischendrin. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, dass einiges war mir so ein bisschen so, was hat mir jetzt diese Episode oder diese Szene für einen Mehrwert gegeben und warum ist die da überhaupt drinne? Mhm. Und ich glaube, das erklärt sich dann später durch das eine oder andere, was wir dann besprechen werden. Aber grundsätzlich gut.
Sehr gut. Ich bin mit jeder Folge mehr begeistert. Und dabei gehört hier Water, beziehungsweise zu Deutsch Wassermangel. Oder, wenn man den Opening Credits aus den Untertiteln glauben mag, Wasser. Nur nicht mal zu den Highlights der Serie. Man findet sich noch so hier an der einen oder anderen Stelle. Dazu werden wir sicher auch gleich noch ein paar Worte sagen. Und trotzdem gucke ich mir das an und denke mir, also ich habe mindestens so 2-3 Gänsehautmomente pro Folge. Ja. Aber vielleicht auch, weil ich eben schon dieses Vorwissen darum habe, wohin sich einige Handlungsstränge entwickeln. Und ich mag die Figuren eben sehr. Also ich habe eben schon einmal mit denen gelebt oder anderthalb Mal. Ich habe ja einige Serien, einige Folgen ausgewählt, auch nochmal gesehen im Laufe der Jahre. Und da hat man eben schon so persönliche Lieblinge. Und dann freue ich mich eben, wenn die auftreten, selbst wenn die auch hier und da ein bisschen wenig zu tun kriegen. Wie zum Beispiel Gaius Baltar in dieser, in dieser Folge, der ja, ich glaube auch nicht nur meiner, sondern eben auch so ein Fanliebling ist. Aber ja, Housekeeping ein bisschen, so. Ein Stein des Anstoßes beim letzten Mal, vor allem für mich. Du hast mir geschrieben dann später bei Signal, ist doch gar nicht so schlimm, mach dir keinen Kopf, schneid's doch raus. Und mich hat's gegrämt. Diese Sache mit Boomer, beziehungsweise die Frage, wie viel Vorwissen haben wir um Boomers Existenz an Bord der Galactica? Also Sharon Valeri, die da sitzt und von der ich annahm, man wisse bereits in der allerersten Folge, also in 33, dass sie sich ihrer eigenen Existenz, ihrer eigenen Natur, dass sie nämlich eine zylonische Agentin in Menschengestalt ist, nicht bewusst sei. Und du gucktest mich oder hörtest mich fragend an und sagtest, ja, ist das so klar? Und ich bin dankbar für das neue Intro, was sie vorgepackt haben,
ja,
das ganz eindeutig
macht. Ja, da habe ich auch genau dran gedacht, ja.
Ja, was für eine Erleichterung. Zumindest ja, für mich.
Genau. Also das ist nämlich, das ist das Erste, was mir natürlich auch aufgefallen ist. A, dass wir eben dieses in Anführungszeichen neue Intro haben, weil so neu ist das Intro an sich ja nicht. Aber wir haben ja jetzt die Erklärung, die da mit eingeblendet wird. Also die Vorgeschichte quasi. Die Zylonen sind erschaffen worden von den Menschen, bla bla bla, Revolution, Aufruhr, Übernahme, bla und so weiter. So. Und dann gibt es aber auch eben diese, und es gibt die eben in Menschengestalt und dann noch so bedeutungsschwanger, sie haben einen Plan. Also ja. Dünn. Und da gibt es auch dann eben diese eine Unterzeile, wo halt steht, dass es Typen gibt von Zylonen, die nicht wissen, dass sie Zylonen sind. Und das ist nämlich genau Boomer, die da eingeblendet wird. Und dann dachte ich so, okay, damit ist dieses Geheimnis auch erledigt, ja. Weil tatsächlich war mir das nicht so ganz klar, beziehungsweise wir haben ja dann, wir haben ja das Vorwissen der Miniserie. Also ja. Nicht jeder, der ja mit der Serie jetzt angefangen hat, wir sind ja dann jetzt eigentlich ja in der Serie, hat das Vorwissen der Miniserie davor. Aber jetzt ist es wirklich ganz klar und deutlich, ja. Und das ist natürlich auch jetzt in dieser Folge, ich glaube, wenn man diese Folge dann gesehen hat, dann wäre es auch schwer, das nicht zu wissen, weil hier wird's deutlich.
Es ist so ein bisschen doppelt gemoppelt und das ist tatsächlich, also mir hat es ja einen riesen Gefallen getan, weil ich auf doppelte Art und Weise mein vermeintlicher Fauxpas, den ich begangen habe in der letzten Folge, nämlich der Glaube, dass ich irgendwas gespoilert habe für dich, jetzt hier quasi wieder gut gemacht wurde, aber ja, es ist ja irgendwie fast schon so vieles gut. Wir haben erstmal diese Opening Titles mit irgendwie Sum Up Program to Think They Are Human und dazu eben ein Bild der doppelten Sharon Boomer Valeri, beziehungsweise der Caprica Boomer, Caprica Sharon. Wir müssen auch nochmal darüber reden, wie wir die eigentlich nennen. Bei ihrem Rufnamen oder bei ihrem Geburtsnamen. Und dann eben klar nochmal die Story an sich im Laufe derer wir eben auch ganz eindeutig verstehen, nein, die weiß nicht, dass sie eine Zylonin ist. Eigentlich gleich ab der ersten Szene, wo sie da sitzt und denkt, hä? Was habe ich getan? Soweit also zum Housekeeping. No worries, no spoilers. Und zum Zweiten, das war tatsächlich aber mein Fehler und Schande auf mein Haupt. Caprica, hab ich gesagt, ist Heimat der 12 Kolonien der Menschheit. Ist natürlich nicht, Caprica ist eine der 12, beherbergt eine der 12 menschlichen Kolonien und das eine der Planeten, die von Menschen besiedelt sind in diesem Serienkosmos. Es gibt noch 11 andere, aber Caprica ist sowas wie der inoffizielle Hauptplanet, wie nennt man
ja,
das?
Heimatplanet, okay. Aber ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten das so gesagt. Ich war ganz überrascht, dass du das in den Housekeepings mit drin hattest, also weil ich dachte, hä, haben wir das anders gesagt letztes Mal? Aber du schneidest ja, du hörst es ja hinterher. Manchmal sagt man ja auch Dinge im Gefecht, wo man dann beim Schneiden kurz stockt und sagt, Moment, was habe ich da gerade gesagt?
Ich meine das so gesagt und infolgedessen auch zusammengeschnitten zu haben, aber ich bin mir relativ sicher.
Wir lassen einfach alles drin. Ich bin ja immer so der Verfechter von schneid's raus, es kriegt keiner mit, es weiß keiner.
Ich bin mir sicher, es wird auch in einem Hype. Ich habe es in der Showbible tatsächlich nachgelesen. Ich bin mir fast sicher, es wird in einem Halbsatz in der Serie irgendwo erwähnt. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, in dem Fall, Irren ist menschlich und soweit irgendwie zu meiner Verteidigung, keiner der anderen Planeten, die zerstört wurden von den Zylonen, wird ja hier maßgeblich thematisiert, weil Caprica ist das kulturelle, wirtschaftliche und politische Zentrum quasi dieses Konglomerats an erdähnlichen Planeten, die eben die Erden, die Menschen, die von der ursprünglichen Erde abstammen, aber das ist ja auch tausende von Jahren her und so weiter, gibt es ja nochmal eine ganz eigene Mythologie zu bewohnen und die spielen hier eben auch keine Rolle. Es geht eigentlich immer nur um, oh, Caprica ist kaputt, also deswegen.
Der
Urplanet der Menschheit in diesem Serienkosmos, wie auch in der alten Serie, ist Kobol und ich glaube, hier wurden da menschenähnliche Wesen, mittlerweile Götter, solche werden sie verehrt und ich glaube, in der Originalserie waren es echsenähnliche Wesen, also keine Humanoiden, aber wir werden noch viel auf das Thema zu sprechen kommen in späteren Folgen. Weil wir merken ja schon, Religion ist so ein Ding hier. Wie hat dir die Folge gefallen?
Ich fand sie gut. Ich fand, sie hat bombenstark angefangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat sie ein bisschen für mich an Schwung verloren. Also ich fand es ein bisschen schade, dass das Rätsel, mit dem wir die Folge anfangen, dann auch so schnell aufgelöst wird. Also ich hatte mir erwartet, dass wir vielleicht jetzt eine Geschichte bekommen, die eben diesen Storybogen mit den Bomben und wer sie gelegt hat und oder beziehungsweise ob Leute rausbekommen, wer sie gelegt hat und wofür sie sind und können wir sie rechtzeitig entschärfen. Ich dachte, das wäre der Story-Arc, der sich über die komplette Folge zieht und das ist es ja nicht.
Ist ein guter Punkt tatsächlich. Ja, kann man positiv wie negativ sehen oder sagen wir mal kritisch betrachten. Aber ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. Liegt aber auch daran,
Also
dass
das war
hier.
das, was ich mir erwartet hatte, ehrlich gesagt. Und als es dann plötzlich aufgelöst wurde, gleich nach irgendwie, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so,
Ja.
dachte ich, und was wollen Sie uns jetzt erzählen? Also ich meine, klar, Sie haben dann die Wassergeschichte erzählt, und aber auch mit der Wasserstory zum Beispiel fand ich, dass diese Not, dieser Notdruck, der dann da ist. Ich meine, ja, wir wissen dann, sie haben zu wenig Wasser und so weiter. Aber das wurde irgendwie gar nicht so richtig deutlich, weil wir haben niemanden wirklich richtig leiden sehen. Also ich hätte mir, ich verstehe schon, dass man da jetzt kein, oh mein Gott, weißt du, so irgendwie, so wie wenn Leute durch die Wüste wandern und dann sieht man denen an, dass die leiden, so, dann haben die Durst. Und das war ja hier nicht so. Hier wurde dann gesagt, ja, sie dürfen dann nicht mehr ihre Klamotten waschen, sie dürfen nicht mehr duschen und wir haben nur noch Wasserration. Aber dass da wirklich einer mal von denen darunter extrem gelitten hätte, das haben wir ja nicht gesehen. Wobei da der Zeitraum wahrscheinlich zu kurz war für. Also hätten wir so eine Szene gehabt, wie wir haben jetzt schon seit, ich weiß nicht, 8 Wochen, 10 Wochen, drei
Ja.
Monaten oder so, nicht mehr genug Wasser und müssen von Rationen leben. Und dann ist einfach die, vielleicht auch die Moral auf dem Schiff total schlecht und angespannt. Leute gehen sich vielleicht an die Gurgel. Jemand kippt um, weil er zu wenig getrunken hat. Also irgendwie so. Ich meine, das sind alles Klischees natürlich. Aber irgendwie hätte mir so, dass diese Not des fehlenden Wassers näher gebracht, als einfach nur so, ja, jetzt haben wir nur noch für 2 Tage Wasser und ja, Punkt. Und dann war es auch irgendwie schnell alles wieder aufgelöst. Also diese Spannung in dem Wasser-Storybogen, die war nicht so hoch wie die in dem Bomben-Storybogen. Und das fand ich so ein bisschen, deswegen war der Schwung dann so ein bisschen raus.
Ah, tatsächlich, okay. Wir hatten es das letzte Mal schon kurz angesprochen. Wir haben immer noch, du hast ja auch die Werbepausen bereits erwähnt, ein Serienformat, das sich eben ganz klar in diesem Schema, eine Folge darf maximal 43 Minuten, glaube ich, und 40 Sekunden lang sein. Zieh mal
Ja.
irgendwie die Endcredits, die Opening Titles und auch das kleine Intro ab, dann sind wir vielleicht noch bei 41 oder 41,5 Minuten. Das heißt, wenn die eine relativ komplexe, hier in dieser Folge fast epochale Story mit drei Handlungssträngen erzählen wollen, dann müssen sie sich ganz schön sputen. Ich finde, das reicht mir so als Entschuldigung. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das hätte man, das wäre einfach eine strategisch völlig andere Entscheidung gewesen. Auch interessant, ehrlich gesagt. Dieses ganze Mysterium von wegen, warum sitzt Sharon da und ist klatschnass und so, das ist ja auch alles sehr mysteriös, ewig in die Länge ziehen können. Stattdessen haben wir in Minute 7 quasi diesen Ach so, Effekt, nämlich wenn dann irgendwie die Wassertanks explodieren, dass man sagt, ach okay, die tummelte sich da in den Wasserreservoirs rum.
Ja. Aber übrigens, ich bin dafür, wir nennen sie Boomer, weil Sharon ist für mich Roslyn. Das ist so ein bisschen, ich bin so irritiert, dass die auch Sharon
Die
heißt.
heißt
Zwar
Laura.
so, ja, also die Schauspielerin, oder?
Ach so, Mary
Nein,
McDonnell.
wer ist denn Sharon? Warte
Mary
mal.
McDonnell spielt Laura Roslin und Grace Park spielt
Ach,
Sharon
Roslyn
Valery.
heißt Laura. Oh
Ja.
mein Gott, da habe ich die Namen auch noch durcheinander gebracht. Wer heißt denn noch Sharon? Gibt es da noch irgendjemand, der Sharon heißt, oder?
Niemand heißt Sharon.
Okay, dann habe ich das verwechselt. Oh mein Gott, ach, ich bin ja auch so schon, ich bin schon im normalen Leben schlecht mit Namen, Seriennamen, und ich bin raus. Okay, aber
Das
ich
wäre aber
würde
auch mal
sagen.
interessant, weil das wäre ja wirklich lebensnah. Ich meine, Ron Moore hat ja diesen Authentizitätsanspruch. Eigentlich wäre das cool gewesen, wenn er gesagt hätte, einfach mal so als Trollerei, wir machen es so wie im echten Leben, wir geben zwei Figuren, die beide
Die gleichen
Hauptdarstellerinnen sind, den
Namen, ja.
gleichen Vornamen.
Also, aber ich würde, also ich nenne sie jetzt einfach immer Boomer, aber du darfst sie gerne auch Sharon nennen, ich weiß dann, wen du meinst.
Ja, nee, nennen wir
Gut.
sie Boomer. Wir haben ja auch noch ein zusätzliches Problem, dass es zwei Boomers gibt und die müssen wir dann auch nochmal namentlich differenzieren. Aber wir bleiben erstmal bei Boomer 1 und 2, ist für mich komplett
Also, wenn du
fein.
Boomer sagst, ist es für mich immer der Boomer, wie auch immer, die Figur auf dem Schiff und dann irgendwie Boomer 2 oder Boomer, Caprica Boomer oder what, wie auch immer, aber ja. Also, wenn du von Boomer sprichst, ist es für mich immer automatisch erstmal die, für mich Hauptboomer, und die ist auf dem Schiff.
Ich stimme dir zu, einer der besten Serienanfänge. Die Serie hakt für mich auch hier und da, weil da würde ich dir auch komplett entgegenkommen und deine Meinung teilen. Ein bisschen überfrachtet wirkt, beziehungsweise ein bisschen zu wenig von dem, was sie zeigen könnte. Aber wie gesagt, ich schiebe es auf die Kürze einfach der Serien, der Episodenlaufzeit. Die haben eben nur ein bestimmten zeitlichen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und Ron Moore zumindest Agenda für den Anfang der Serie, und er meinte, ich habe das zumindest in dieser Oral History, So Say We All von Mark Altman auch nachgelesen, er hat das in der ersten Staffel auch sehr, sehr konsequent durchgezogen, dass sie eben immer einen Handlungsstrang haben mussten, der quasi quasi in der Episode abgeschlossen wurde. Also diese A-, B- und C-Stories, die man eben auch aus dem klassischen Fernsehen kennt. Er meint so, seine Maßgabe kreativ war der Polizeirevier Hill Street oder Hill Street Blues im Original. Aber das machen ja auch viele Serien, dass sie quasi so eine Storyline haben, die ist einfach abgeschlossen innerhalb der Folge. Da gibt es eine Storyline, die zieht sich über 2, 3, 4 Folgen. Und da gibt es quasi so eine C-Story, die zieht sich über die gesamte Staffel. Die läuft immer so im Hintergrund ab. Und das haben wir eben auch hier tatsächlich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, was hier, also die abgeschlossene Geschichte ist relativ klar, das ist die mit dem Wassertanks. Mhm. Aber ich möchte jetzt auch nicht verraten, was hier B und C ist, aber man kann es ja ahnen, wenn man sich diese Folge anguckt.
Ja, und Polizeirevier Hill Street, also klassischer, wie sagen wir, Krimi oder Fall der Woche oder sowas, denke ich mal. Das, also deswegen, ja, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen das, was ich als diese Bomben-Storyline halt sehe, so dieses...
Ja, genau. Also Hill Street Blues war insofern, glaube ich, sehr, sehr bedeutend für eine ganze Generation von TV-Autoren, auch für die, die ER später und so gemacht haben, weil das eben die erste Serie gemacht hat, die von diesem strikten, genau, Fall der Woche-Modell und wir vergessen quasi in der nächsten Folge all das, was zuvor geschehen ist und fangen wieder bei Null an, abwich, sondern eben wirklich auch Figuren hatte, die Privatleben hatten, ja, die eben, genau.
Hast du die Serie, ich wollte gerade fragen, hast du die Serie gesehen?
Ja.
Du bist ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja prädestiniert dafür. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe sie nicht gesehen, aber ich stelle mir das so vor, vom Titel her, so ein bisschen wie die Straßen von San Francisco?
Nein, nicht ganz. Okay, also wesentlich rougher, sagen wir mal, also die Cops.
Okay, gut, dann lassen wir diesen Vergleich. Aber ich wollte noch was sagen, und zwar, du hast gesagt, es ist halt schwierig, so viel Story in so wenig Zeit reinzupressen, sozusagen. Ich hatte da ja auch gelesen, dass es wohl am Ende, als dann alles abgedreht war, de facto 10 bis 12 Minuten zu viel Story gab. Also es war einfach zu lang, was sie gedreht hatten. Und dann mussten sie halt an die 10 Minuten rausschneiden. Und das heißt, hier ist also eine ganze Reihe von Extraszenen quasi rausgefallen. Und ich finde, das merkt man eben an der einen oder anderen Stelle auch, wo ich das Gefühl hatte, Moment mal, das geht mir jetzt ja alles zu schnell. Also manchmal sind da so Cuts drin, wo ich denke, hä?
Ja.
Das ist nicht so, dass es nicht inhaltlich Sinn ergeben würde. Also da haben sie schon drauf geachtet. Aber ich finde, man merkte schon, dass da vielleicht ein bisschen was gefehlt hat, beziehungsweise die eine oder andere Szene drin war, wo ich mir auch denke, die ist vielleicht ein Überbleibsel von einer längeren, also von mehreren Szenen. Und ich mich dann aber frage, wo ich jetzt nur die Folge gesehen habe, warum ist diese Szene überhaupt drin? Was hat die für einen Mehrwert? Dann hätte ich sie lieber komplett rausgeschmissen. Und ich glaube, das lässt sich dadurch erklären. Und lustigerweise habe ich dann irgendwo noch gelesen, dass jemand meinte, und das habe ich irgendwie, also ich glaube, ich muss mir das Blu-ray-Set nochmal genau angucken. Jemand meinte, dass auf der 5. DVD die Extraszenen sein. Und ich so, was? Moment, das habe ich verpasst. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Also wenn dann, ich habe die Extraszenen also für heute auch nicht gesehen. Aber ich werde noch mal schauen, ob die da wirklich sind oder ob die nur auf der einen Ausgabe waren, die der eine Typ da referiert
Stimmt,
hatte.
Ja.
Weil der meinte, für alle Leute, die das Set haben, auf der 5. CD sind die Extraszenen. Und ich so, was? Ja, aber ich habe es leider nicht geschafft zu kontrollieren. Ja. Ich wollte das hier nur heute erwähnen, falls jemand diese Ausgabe hat, dann ist das schaubar. Aber das ist ja jetzt für konkret die Folge nicht von Belang.
Ich bin, das soll auch keine lahme Entschuldigung sein, ich bin tatsächlich und Menschen, die mir jetzt 13 Jahre plus, die ich jetzt Podcasts auch zuhören, wissen, dass ich kein großer Fan davon, auch wenn ich es manchmal gerne doch dann tue oder mich versucht dazu fühle, über Filme oder Serienfolgen zu reden, die es nicht gibt. Und ich meine, die Folgen sind eben, das sind eben aus dem Grunde Deleted Scenes, die sind eben nicht drin. Und jetzt irgendwie quasi so eine fiktive 60-Minuten-Variante dieser Folge zu nehmen, ohne Werbeunterbrechung und zu sagen, ja, das ist eigentlich so der Mastercut, ist ab Quatsch, wir haben das, was wir haben, das gucken eben 99% der Menschen, auch 99% der Menschen, die uns hoffentlich zuhören und jetzt auch vollkommen blödsinnig dann zu sagen, so, ja, hier, das mit dem, da wird es richtig gut, weil ich kann auch nicht erwarten, ich erwarte von niemandem, dass Menschen sich dieses Boxset kaufen und sagen, ich gehe zur letzten genau Bonus Blu-ray und guck mir das alles nochmal an und versuche mich mir die Szenen da reinzudecken. Also, nee.
Ja.
Ich finde, die funktioniert auch so, aber ich habe es auch beim jetzt Zusammenschreiben der drei Handlungsstränge gemerkt. Obwohl die relativ prall gefüllt scheinen, die drei Handlungsstränge, habe ich immer noch komplette Szenen rausgelassen. Wie zum Beispiel das ganze zeremonielle Gewese da im Handlungsstrang rund um Dama Roslyn vor allem und ihr Zielgespräch.
Ja, aber das hat ja auch nur eine einzige, meines Erachtens hat dieses ganze zeremonielle Gewese nur eine einzige Funktion. Und die hast du erwähnt in deinen Notizen. Also, okay. Und mehr muss ich dann darüber auch nicht wissen, außer vielleicht die Tatsache, dass ich dieses Gebammel an der Schulter von der Uniform ein bisschen blöd fand. Aber das sind Details. Hals.
Ich weiß, ich habe, also bei der Szene, wo, ich glaube, Saul Tai ist es, der vor dem Spiegel steht und dann sagt irgendwie, wo ist die verdammte Schärpe oder irgendwie sowas. Ich habe, da habe ich mich auch gefragt, ob das wieder so ein Ron Moore-Diss in Richtung Star Trek war, aber.
Achso, aber der Einzige, der Schärpe getragen hat, war doch Worf.
Ja,
meinst
aber es
du?
Gab auch diese Admiralsuniform. Ach, ich fand, so, die okay, waren auch immer so designtechnisch ein bisschen unglücklich, zumindest in der TNG-Ära.
Ja, lass mich kurz nachdenken. Also diese, wie heißt das denn? Nee, Ausgeuniform, oder? Wie sagt man denn?
Ausgeuniform, ja, richtig.
Oder, ja, wie sagt man denn da? Die zeremonielle Uniform. Die war also so viel anders als die eigentliche Uniform, die sie sonst immer tragen, war die jetzt nicht. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, weil oft sind ja dann so diese zeremoniellen Uniformen doch irgendwie, haben die eine andere Farbe oder sind die sehr viel irgendwie verzierter oder so. Also hier dachte ich so, naja, also es ist ein bisschen unspektakulär von der Ausgeuniform. Das war so das Erste, so für so ein zeremonielles Ding. Und das Zweite ist, okay, dann haben sie halt hier und da ein bisschen, was weiß ich, Goldlametta dran gemacht und so, dann hat er aber, dann hat Adama an dieser einen Schulter ja quasi diese, ja, Kette oder was das ist, also dieses Gebammel. Das ist ja tatsächlich auch was man an der einen oder anderen Uniform kennt, also das war was Vertrautes, was aber, glaube ich, normalerweise nicht an der Schulter ist, aber dann war das in so einem komischen Weiß-Grau, was so komplett gegen alles andere, was ja sehr dunkel gehalten war, sich herausgehoben hat. Also es war wirklich so nach dem Motto, weißt du, wenn ein Scharfschütze von Weitem jemanden sucht, den er erschießen soll, dann muss er eigentlich nur das einzige Weiße in diesem ganzen Konglomerat von Dunkelrot und Dunkelgrau suchen irgendwie. Und dann dachte ich so, also das ist hässlich wie die Nacht, dann hätte ich es lieber ganz weggelassen. Das war so mein Gedanke. Ich bin ja immer so ein bisschen so Klamotten und so, aber das ist ein Detail, das braucht man eigentlich nicht, sondern das Wichtige an der Szene ist natürlich das Verständnis, das zwischen Roslin und Adama dann wächst, auch aufgrund der Hilfe von Lee, der dann eben sagt, diese ganze Zeremonie ist nicht, weil mein Vater das unbedingt will, sondern der möchte halt eine öffentliche Geste machen, um dich zu unterstützen und dir auch entgegenzukommen. Und das ist das einzige Wichtige, glaube ich, an dieser Szene. Und das wird deutlich. Ja, ja. Ja.
Also je mehr ich von diesem Buch lese, wollte ich noch ergänzen. Ich werde mir das Trivia aufheben für spätere Folgen auch, weil da gibt es einiges. Aber es ist jetzt nicht unbedingt immer episodenspezifisch. Also je mehr ich jetzt auch von dieser Serie wiedersehe und dieses Buch parallel dazu lese, stelle ich doch fest, wie ähnlich mir die Figuren sind in meinem Kopfkosmos, wie auch immer, die sie spielen und der Schauspielerinnen und Schauspieler dahinter. Weil gerade wenn irgendwie von Mary MacDonald und Edward James Olmos oder Eddie Olmos geredet wird, wird da immer, ich habe das Gefühl, die haben eigentlich quasi ihre privaten Personen so vor die Kameras getragen.
Okay, ja, ich habe, wie hieß denn, oh, es gab so eine Spin-Off-Serie.
Von dieser hier, Caprica?
Nee, es gab eine Spin-Off-Serie von so einer Crime-Serie. Ich weiß nicht, ob es Law and Order, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Lord, aber da hat Mary MacDonald. Bitte? MacDonald die Hauptrolle gespielt. Mhm. Und die habe ich gesehen. Die hatte, ich weiß nicht, 3 Staffeln oder so. Und da habe ich sie tatsächlich als hauptsächliche Schauspielerin kennengelernt überhaupt. Das heißt, ich habe die immer in dieser Rolle im Hinterkopf. Und jetzt ist die eben in dieser Rolle in Galactica. Und bei dir ist es halt komplett andersrum. Also du kennst sie wahrscheinlich in erster Linie aus dieser Rolle. Und deswegen kann ich das gar nicht so abschätzen, was davon jetzt quasi privat ist oder wie viel sie da hat einfließen lassen in die Rolle und wie viel nicht. Also
nein,
es ist schon
natürlich
ganz spannend.
Auch Quatsch. Ist natürlich auch Quatsch.
Ja,
aber ich
wir
meine,
sind schon klar. Ja, es ist schon klar. Privatperson ist nicht Charakter, aber eigentlich sind, manchmal merkt man, also ich finde das so irritierend auch, das ist halt auch die Natur des Schauspielers. Ich habe jetzt, ich habe ja schon einmal erzählt, dass ich großer Krankenhausserien-Fan bin und ich habe jetzt eben eine Krankenhausserie gesehen, wo der gleiche Schauspieler quasi im Grunde die gleiche Rolle spielt. Und dann habe ich zufällig aus seinem früheren Oeuvre, wo er auch einen Doktor gespielt hat, eine Folge gesehen und dann hat er genau die gleichen Manierismen und genau die gleichen Gestiken von der einen Serie zur anderen Serie und dann habe ich tatsächlich auch noch was gesehen, dann hat er noch ein Interview gegeben und dann hat er genau diese Manierismen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist kein Ding, das er entwickelt hat für die Figur, sondern das ist eine private Sache, die er persönlich macht, die in die Figur eingeflossen ist. Ja. Und das ist total irritierend als Zuschauer, weil du dir so denkst, oh mein Gott, das macht er im echten Leben auch. Weißt du, so. Und ich glaube, so ähnlich ist das, wenn, das sind so immer so Aha-Momente, man weiß das rational, aber wenn man das halt so sieht, so vor Augen geführt bekommt, dann ist das so, oh, wow. Und genauso, glaube ich, ist das hier mit den beiden Figuren, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade auch bei Eddie Olmos, glaube ich, ist eine ganze Menge dabei, was. Also, weil den habe ich schon in anderen Dingen gesehen und irgendwie wirkt er überall irgendwie ein bisschen gleich. Ich meine, ja, Typecasting auch, aber ich glaube, da ist auch viel,
natürlich,
viel Persönliches drin.
Du castest die natürlich auch klar für ihre Star-Personen, ja, also für die Sachen, die sie bisher gespielt haben, dafür, wie sie wirken. Jetzt haben sie natürlich noch den zusätzlichen, würde ich sagen, Vorteil, aber es ist einfach ein Fakt. Ich meine, die Tatsache, dass sie sich eben in einem Cast bewegen, der überwiegend sehr jung und sehr unbekannt besetzt ist. Von daher sitzt sie natürlich so als etablierte Schauspieler mit bereits jahrzehntelang Karriere, werden die wahrscheinlich auch von ihren Mitschauspielenden angehimmelt, mehr oder weniger, oder respektiert zumindest. Und genau, sie bringen eben auch eine Geschichte mit, eine gewisse Rollenwahl. Ich hatte Mary McDonnell, als jetzt Battlestar anfing, in den Nullerjahren eben zuletzt in Erinnerung als Mutter von Donnie Darko in Donnie Darko. Das war eben für mich Mary McDonnell, zumindest war meine jüngste Erinnerung an sie. Und ich muss sagen, sie weicht hier für mich in der Rolle nicht so maßgeblich davon ab, wie sie in Donnie Darko wirkt. Aber das ist eben auch ein Film, den ich sehr mag, von daher irgendwie kein Nachteil für sie. Eine Sache möchte ich erwähnen, Trivia, seit ich dann höre ich auch auf, weil ich es ganz lustig finde, weil wir gerade bei Olmos und McDonald sind, ist, dass Ron Moore oder David Icke erzählt, einer der beiden Showrunner, in dem Buch, dass Edward Olmos in all den Serienjahren nicht eine einzige Drehbuchänderung gewünscht hat. Und, und im Unterschied dazu, Mary McDonnell, die war, die die meisten Drehbuchänderungen gewünscht hat.
Okay.
Also Ron Moore oder Ike sagen, Eddie hat immer das gespielt, was wir wollten. Der hat sich nie beschwert. Also irgendwie so klassischer Profi, macht einfach das, was ihm aufgetragen wurde. Und Mary McDonnell kam ständig an, aber er meinte, ihre Vorschläge waren immer gut. Fast jeder Folge hat gesagt, kann ich das nicht anders machen?
Aber das ist so lustig, weil, also gerade mal out of context, ich gestern erst ein Instagram-Video gesehen habe von Tambela Perry. Die hat ja auch schon das eine oder andere an Nebenrollen gespielt und die ist aktuell in der Serie, die ich gucke. Und in diesem Video hat sie quasi so ein bisschen so ihre Weisheiten des Schauspielens weitergegeben und da sagt sie, Leute, lest, was auf dem Papier steht. Kommt nicht irgendwie auf die Idee, großartig zu improvisieren oder irgendwelche, lest bitte, was auf dem Papier steht. Mehr wollen wir nicht von euch. Und ich dachte so, okay, wow, kein Fan von Adlibs offensichtlich. Und deswegen musste ich gerade so lachen, dass du das erwähnt hast, weil ich meinte, okay, das spricht ja also genau entgegen dem, was jetzt zum Beispiel sie gesagt hat. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Präferenz der Schauspieler und natürlich auch der Regisseure, weil es gibt ja wirklich auch Regisseure, Drehbuchschreiber sowieso, aber die dann wirklich darauf bestehen, dass das genau eins zu eins so gesagt wird, wie es auf dem Papier steht, so nach dem Motto, wir haben uns hier stundenlang den Kopf zerbrochen, die genauen richtigen Worte für die Figur zu finden, dann kommst du daher und machst irgendwelche improvisierten Adlibs, das kommt doch gar nicht in Frage. Und da muss man halt gucken. Also ich persönlich glaube ja, dass es grundsätzlich immer besser ist, den Leuten eine lange Leine zu geben, aber da gibt's halt unterschiedliche Typen, ja.
Ich denke auch, und es geht so ein bisschen konträr zu der Anekdote, die ja auch verbirgt ist aus der aus dem Ende der Miniserie, wo eben tatsächlich Edward Olmos improvisiert hat und bei dieser So Say We All-Szene und eben nicht nur einmal, wie es im Skript stand, das gesagt hat, sondern eben so lange, bis eben alle total mitgingen, erstmal irritiert waren und dann irgendwie mitriefen. Und das wohl doch von ihm improvisiert war. Aber er meinte, Ron Moore zumindest, er hätte sich nie über ein Drehbuch inhaltlich beschwert, weil er auch immer gesagt hat, das ist die Bibel, Leute, ja, leistet dem Folge, dann haben wir irgendwie ein gutes Einkommen die nächsten Jahre. Aber dazu erzähle ich ein andermal mehr. Dazu gibt es auch noch so ein paar schöne Anekdoten.
Genau, aber das ist ja dann eigentlich, es sagt auch viel über Olmos aus, so sagen wir so.
mit dem ich alle klar kam. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu den Storylines. Wir fangen an mit der kürzesten, aber langwierigsten, weil ich glaube, das ist die, du ahnst es schon, die uns jetzt wahrscheinlich auch noch 1, 2, 3 Folgen weiter begleiten wird. Nämlich die Storyline, die hier 2, 3 Minuten dieser Folge stattfindet, nämlich auf dem von Zylonen besetzten Planeten Caprica.
Okay, damit fangen wir also an, okay? Mit dem Ende quasi. Es ist auch übrigens am Ende der Folge, ist sehr schön.
Oder, ja, ich glaube, sehen wir sie nicht zweimal? Sehen wir sie nicht zweimal? Ich glaube, einmal mittendrin und einmal am Ende.
Okay. Ja, aber mittendrin nur ganz kurz. Aber ja, stimmt.
Nee, wir sehen, glaube ich, zuerst, wie hier der Raptor, das ist eben dieses Erkundungsflugzeug, Raumschiff von den Zylonen da umkreist wird und am Ende dann nochmal beim beim Abendessen und beim Anti-Verstrahlung, Anti-Strahlungsmittel injizieren. So. Auf dem von Zylonen besetzten Planeten Caprica kehren Hilo und Boomer 2, nenne ich sie mal, zu ihrem Raptor zurück, der aber mittlerweile von zylonischen Zenturionen, so ist der Fachausdruck, umgeben ist. Das sind eben diese metallenen Zylonen, nicht die Humanoiden. Die beiden suchen nach einem alternativen Raumschiff für ihre Flucht. Abends empfangen sie eine verschlüsselte Nachricht, mutmaßlich von überlebenden Militärs. So habe ich das zumindest verstanden und gedeutet. There's an encrypted oder encoded message, probably also military oder sowas, sagt Boomer 2.
Ja, ja.
Kurz und knapp, hast du dazu was zu sagen?
Außer also nochmal gucken. Ich wollte, das ist eine von diesen Handlungssträngen oder Szenen, wo ich gesagt habe, schneid sie doch raus. Also ich hätte sie nicht gebraucht. Ich sag's dir ganz ehrlich, mir ist schon klar, dass sie drin ist, weil wahrscheinlich jetzt basierend auf diesen Nachrichten oder auf dieser Nachricht halt wahrscheinlich eine ganze Folge kommt. So nach dem Motto, was ist es, wer hat überlebt, was sind da für die politischen Hintergründe oder was auch immer. Also ich denke, das ist der Anfang einer weiteren Storyline, die wichtig wird. Deswegen haben wir das. Aber eigentlich hätte ich es jetzt nicht gebraucht. Es ist natürlich vielleicht auch deswegen drin, damit man den direkten Vergleich hat mit Boomer, dass man sieht, es gibt die Boomer auf dem Schiff, die sich eben nicht ihrer Programmierung bewusst ist, und es gibt eben die zweite Boomer da auf diesem Planeten. Ich fand das insofern interessant oder ironisch oder wie, ich weiß auch nicht genau, wie viel Symbolik da drin steckt, aber das ist mir zumindest aufgefallen. Wasser ist ja nicht nur der Titel der Folge, sondern eben auch generell eine Symbolik, die sich ja durch die ganze Folge an sich zieht. Und wir haben hier natürlich dann am Ende, das ist mir auch sofort aufgefallen, als sie da sitzen, sie sitzen ja am strömenden Regen. Und ich dachte so, okay, wo die einen zu wenig Wasser haben und kurz vorm Verdursten stehen, haben die natürlich zu viel Wasser, weil was gibt es was Schlimmeres, vielleicht höchstens noch im Schnee, als im Regen die ganze Zeit so zu sitzen und völlig durchnässt zu sein. Und also die hatten dann quasi zu viel Wasser, und das war nämlich übrigens auch mein erster Gedanke, als die Folge angefangen hat. Da sehen wir ja die nasse Boomer, die da sitzt, und ich dachte erst kurz, das wäre die Caprica-Boomer. Aber war es ja dann nicht. Aber das war so mein erster Gedanke. Und dann dachte ich so, okay. Also ich glaube, die Storyline ist, ja, die ist für mich eigentlich nur deswegen da, um zu sagen, Leute, es gibt noch andere Überlebende auf diesem Planeten und wir erzählen euch davon.
Ich glaube, das ist auch etwas, was die Serie nochmal, ist zumindest meine Deutung von zeitgenössischen Serien, zumindest so im Kabelfernsehen oder im Premium-Streaming und unterscheidet insofern, dass man heute wahrscheinlich eher den Mut hätte zu sagen, okay, den Handlungsstrang lassen wir mal raus, es gibt viel anderes zu erzählen und die Folge ist eh schon 15 Minuten zu lang. aber ich werde immer wieder so ein bisschen Besseren belehrt, ehrlich gesagt. Also es gibt auch immer noch sehr viele Serien, bei denen ich mir denke, ja, wirklich, müssen wir diesen Handlungsstrang jetzt jede verdammte Folge aufgreifen.
Naja, also hier war es dann noch so, dass diese Antwort, die sie Hilo gegeben hat, die war auch irgendwie, also weil er meinte, ja, weshalb bist du zurückgekommen, mich zu retten? Und sie so, sie hat es nicht erklärt, sie meinte irgendwie so darum. Also natürlich hat sie das so nicht gesagt, aber es war im Grunde, war das die Antwort. Und ich dachte so, wenn ich Hilo wäre, würde ich mich damit nicht zufrieden geben, weil ich meine, warum? Sie meinte irgendwie, ja, weil ich kann nicht ohne dich an meiner Seite fliegen, irgendwo sowas. Ja. Und ich dachte noch so, das klingt so, als wäre sie schockverliebt und könnte ihn nicht zurücklassen. Also diese Antwort, wenn ich Hilo wäre, fände ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich dachte, wollen die da denen jetzt noch irgendwie eine Beziehung? Also wird dann also wollen die das andeuten schon? Ist das ein Foreshadowing? Fällt dann bald Boomer über Hilo her? Oder ich weiß es nicht, also ich, im Sinne von küssen, nicht im Sinne von töten. Und ich weiß, also es war so ein bisschen, der ganze Dialog, der war irgendwie so ein bisschen schräg. So ein bisschen so, hä? Und Hilo auch, der sich damit zufrieden gibt und einfach nur, okay, Schulterzuck und nickt und dann irgendwie gar nichts mehr sagt. Und ich dachte so, also das wäre nicht meine Reaktion gewesen. Ja.
Ich sag dazu gar nichts.
Gut. Okay.
Ich wollte nur kurz ergänzen, was du gerade auch schon erwähnt hast, das mit dem Regen, so als wie Production
Kontrast,
Trivia Notiz hier noch nebenbei. Ich fand ja, man versteht sie kaum, vor allem in der letzten Szene, wo es so heftig regnet, da dachte ich mir schon, also wenn ihr nicht diesen unbedingten Authentizitätsanspruch und wir erfinden die Science-Fiction-Serie neu, wir machen Realistic Science-Fiction oder so, hätten das, glaube ich, ADR'en lassen, also nachsprechen lassen, dieses Additional Dialogue Recording, also weil tatsächlich auf der Tonspur fast nichts zu hören ist, weil die Regenmaschinen so laut wettern.
Ich fand's super geil. Das finde ich, das ich fand's gut.
Ja,
ich fand das gut. Eine gute Entscheidung, aber du hast recht, ja.
Das wäre bei Star Trek nicht durchgegangen, muss man sagen. Also,
ja.
Da hätte es so eine Szene aber auch nicht gegeben. Oder so einen Handlungsstrang. Überhaupt episodenübergreifend. Wir gehen zum zweiten. Der gibt ein bisschen mehr Futter. Also die große Storyline, die zentrale Storyline oder die ich finde, interessanteste hier um Sharon an Bord der Galactica heben uns auf für den Schluss. Aber jetzt geht es erstmal hier um das offizielle, zeremonielle. Und zwar besucht Präsident Laura Roslin die Galactica. Nach einer Explosion an Bord strömen Teile der Wasservorräte aus den Tanks ins All. Das fand ich auch lustig. Es wird vorher nochmal so betont, dass sie genug Wasser für 5 Jahre haben. Und Ironie des Schicksals, 3 Minuten später fliegt alles in die Luft.
Ja, aber vor allen Dingen, entschuldige mir bitte, ich bin ja schlecht in Mathe, aber diese Berechnung, die war auch wirklich so, wir haben volle Tanks und haben Wasser für Jahre.
Genau.
Und dann
hier, da gehen 60%
verloren und haben jetzt nur noch für 2 Tage. Und ich so, hä? Also das ergibt einfach rechnerisch überhaupt keinen Sinn. Ich hatte irgendwo gelesen, das ist ja immer so, wenn Fans versuchen, irgendwas erklärbar zu machen, was eigentlich nicht erklärbar ist. Mhm. Und dann meinte ich, vielleicht braucht man irgendwie ein Minimum an Wasser in den Tanks, damit man diese Filterfunktion quasi in Gang halten kann. Und wenn dann dieses Minimum nicht da ist, dann wird quasi abverbraucht und dann sind es halt nur noch schnell ganz wenig Tage, die bleiben. Und ich dachte so, okay, wenn du das sagst.
Das also, wird genau ja, es war so ein bisschen. Sein, ja.
Ja, ja. Aber ich dachte auch so, ich so, Moment mal, da stimmt irgendwas mit der Berechnung gerade nicht. Ja, ja.
Es ist vieles
und
so.
Aber auch zum Beispiel die Frage, warum? Also das war auch so eine Frage, wo ich dann so dachte, es war so lustig, ich hab mich auch in die Tiefen des Internets ein bisschen vergraben, wo du dann tatsächlich, ich sag mal, solide Quellen hast, hab ich dann mal ein bisschen auf Reddit alles Mögliche gestalkt. Ja. Das ist ja wirklich jetzt nicht die zuverlässigste Quelle, aber ich fand es ganz lustig, weil ich irgendwie in so eine Diskussion reingeraten bin, wo Fans dann wirklich ganz heiß diskutiert haben, genau diese Wassergeschichte von wegen, 60%, 2 Tage, so und so viel Prozent möglich, nicht möglich, bla bla bla. Und ich dachte so, geil, ich liebe es. Es ist also wirklich so, ich kenne es ja auch aus dem Star Trek-Fandom schon, es ist so super. Und irgendwer meinte dann auch, weshalb verteilen sie dann eigentlich nicht einfach, also wenn 2 Drittel der Flotte Wasser quasi recyceln kann und 1 Drittel nicht, weshalb verteilt man dann dieses 1 Drittel nicht auf die anderen 2 Drittel, statt sie von der Galactica abhängig zu machen, die ja gar kein Wasser hat? Und dann dachte ich so, gute Frage. Ich bin da nicht mal auf die Frage gekommen. Und dann meinte aber auch irgendjemand, wahrscheinlich deshalb, weil dann die Systeme der 2 Drittel anderen Schiffe, die Wasser auch recyceln können. Es ist ja nicht nur die Galactica.
Nicht nur, aber es wird so suggeriert, dass sie
aber hauptsächlich, genau. Aber weil dann wahrscheinlich deren Systeme überlastet sind und dann komplett zusammenbrechen, weil die schon am Maximum ihrer Wasserkapazitätsrecycling-Menge sind. Und ich dachte, das ist so eine smarte Antwort, so eine smarte Frage, bin ich alles nicht drauf gekommen. Aber tatsächlich fand ich das aber auch interessant, diese Diskussion, weil als ich die Folge gesehen habe, es tatsächlich falsch verstanden habe. Ich habe nämlich verstanden, und das ist nämlich das, was suggeriert wird, du sagst es, dass die Galactica das einzige Schiff ist, das Wasser generieren kann und deshalb alle Schiffe von ihr abhängig sind. Aber das ist es ja dann nicht wirklich. Also ich fand es ein bisschen verwirrend.
Andere Schiffe habe ich auch so verstanden, sind von ihr abhängig. Wie viel genau, weiß ich nicht. Ich glaube,
ja,
da bist 2 Drittel, du mir,
1 Drittel offensichtlich.
Ja, genau, da müssen wir tatsächlich auf jeden Fall in deinem Wissen.
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich sage jetzt einfach, was ich gefunden habe. Genau.
Naja, gut. Genau. Wir haben ja 20 Jahre Internetforen, Reddit, Socials zu Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, das ist ja für uns kein Vorteil wie Nachteil sein. Deswegen, ich sag nochmal, hüte dich vor Spoilern.
Ja.
Ist sehr, sehr lange schon online. Und Ron Moore war eben auch immer extrem online. Deswegen, es gab seit Beginn eben schon früher auch Foren, die das alles so diskutiert haben. Später hat Ron Moore dann fast täglich gebloggt in seinem Blog und irgendwie wöchentlich einen Podcast zu jeder neuen Folge veröffentlicht. Ab der 9. Folge der ersten Staffel. Also sehr, sehr früh dran gewesen. Also es war so auch eine der ersten Serien, über die richtig viel spekuliert wurde und geschrieben wurde. Nicht eine der ersten, ich meine 24 und Lost und so, war sogar noch ein paar Jahre zuvor 24, wurde auch mal viel spekuliert. Aber die Fans waren immer sehr online und sehr investiert. Und da gebe ich dir absolut recht. Ich finde es ja nett zu hören, dass es bis heute überlebt hat. Ich war nicht bei Reddit, aber das heißt ja, es sprechen immer noch viele Leute irgendwo.
Ich bin erstmal ganz regulär über Google gegangen, dann über das Galactica Wiki Fandom und irgendwie, und dann bin ich irgendwann bei Reddit gelandet und ich dachte so, so ein paar Wurmlöcher haben sich da aufgetan, ich sag's dir.
Zu der Storyline zurück. Also man spekuliert, ich glaube, euer Lieutenant Gators, dass er dann sagt, ah ja, das muss irgendwie, da muss irgendwie die irgendwelche Stahlträger destabilisiert worden sein beim letzten Zylonenangriff und das, jetzt sind die Tanks eben zusammengebrochen. Nein. In einer späteren Szene informiert Tyrell, also der Chief, die Befehlshaber schließlich über einen vermeintlichen Sabotageakt. Adama schickt Erkundungsschiffe auf die Suche nach Wasserquellen auf nahegelegenen Planeten. Schließlich werden diese fündig, diese Erkundungstrupps, gleichzeitig beauftragt er Bolter, seine Suche nach zylonischen Agenten in Menschengestalt am Bord der Galaktika mit Unterstützung durch Lieutenant Gator zu intensivieren. Am Ende der Folge bestellt Präsidentin Roslyn Lee Apollo Adama zu ihrem persönlichen Berater in Militärfragen. Sie formuliert das schöner. Sie sagt, er solle sie nicht, wie sagt sie das, beraten, aber informieren, irgendwie so.
Genau, sie meinte, ich brauche keine militärischeren Ratschläge. Ich brauche Ratschläge über das Militär.
Genau, er soll ihr keine Handlungsanweisung geben oder Handlungsvorschläge bieten, sondern sagen, das und das fällt mir dazu ein.
Ja, genau. Ja, und aber auch einfach das Militär erklären. Also Das heißt, es geht gar nicht darum, dass diese militärischen Entscheidungen, die trifft ja der Vater, also der Captain. Und da will sie auch nicht, dass da irgendwelche Verantwortungen irgendwie durcheinander kommen oder da reingrätschen. Sondern das fand ich eine schöne Erklärung. Also nicht militärische Ratschläge, sondern Ratschläge übers Militär. Und das ist aber auch natürlich sinnvoll insofern, als dass sie ja wirklich keine Ahnung hat vom Militär und was da üblich ist. Und jetzt haben wir ja mit Lee, und deswegen ist ja, glaube ich, eine ganz gute Wahl für diese Position, nicht nur jemanden, der sich auskennt mit dem ganzen militärischen Prozedere, zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie seit überhaupt Anfang dieser ganzen Serie einfach Namen auch komplett falsch ausspricht von Abteilungen und solchen Dingen, weißt du, ja. So, ich meine, dass da nicht mal jemand gesagt hat, Entschuldigung, aber man spricht es so aus, vielleicht auch, weil die Leute um sie drumherum es vielleicht auch nicht wissen, weil die ja sich auch mit Militär nicht auskennen. Also ich finde das so lustig und es ist so ein bisschen so, weißt du, so, hast du gehört, was sie gesagt hat, weißt du, so ein bisschen hinter ihrem Rücken. Aber ja, also dass Lee nicht nur die Einsicht hat, was diese militärischen Geschichten angeht, sondern vor allen Dingen auch die private Einsicht in den Charakter des Vaters. Und jemand, der das nicht hätte, hätte, glaube ich, diese Erklärung mit, also mein Vater hasst zeremonielles Getue, der hat das als Geste für sie, macht er das. Das hätte sonst, glaube ich, auch kein anderer ihr erklären können. Und deswegen ist es ganz smart, dass sie ihn gewählt hat.
Auf jeden Fall. Ich mag alles hieran. Ich bin gedanklich so ein bisschen hängen geblieben an etwas, was du zu Beginn gesagt hast, und es fällt mir jetzt auch nicht so sehr beim Schreiben, jetzt erst beim Vorlesen ist mir aufgefallen, weil du gesagt hast, warum erklärt sich dieses Mysteriosum da um Sharon Boomer so schnell auf in der Folge, und ich sagte, ja, ist eben auch tatsächlich einfach eine kreative Entscheidung der Macher, das so zu handhaben. Aber jetzt so beim Vorlesen nochmal des Handlungsstrangs fällt hier auf, im Grunde hätte man alles, was da passiert, so komplett autark stehen lassen können als eigenständige Episode, ohne überhaupt jemals zu erwähnen. Also man hätte auch Chief Tyrell, der ja quasi Mitwisser, Verschwörer, Kollaborant, wie auch immer, Unterstützer ist seiner Freundin, seiner Partnerin, einfach so auftreten lassen können und dann in eine oder zwei oder drei Folgen später rauskommen lassen können, oh, der steckt mit Boomer unter einer Decke und er hat sie geschützt und so weiter. So aber jetzt, so wie wir diesen Handlungsstrang hier, den ich gerade vorgelesen habe, in der Folge haben, ist er quasi eigentlich nur, wird aus ihm quasi so, ist ja weniger Hauptstory Bote als Beiwerk so zur eigentlichen Hauptstory.
Ja, genau, und aber das war nämlich auch sowas, wo ich dachte, also ich dachte auch so, jetzt deckt er seine Freundin, das ist aber das wirft kein gutes Licht auf ihn, das war so zwischendurch mein Gedanke, aber im Grunde verkommt er ja, sag ich mal, einfach nur zu einem Boten, also was ist der anderes als jemand, der die schlechten Nachrichten bringt und dann halt zufällig noch die letzte Bombe entdeckt. Das ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Handlanger in der Geschichte, weißt du, wenn ich jemand brauche, der was entdeckt oder die Story weiterführt, dann ist er das. Er ist sowieso ein Charakter, finde ich, der sehr blass irgendwie bleibt, also mehr als ich schraube an den Fahrzeugen rum, weiß ich jetzt auch nicht über ihn.
Ja. Aber Miles O'Brien war auch blass, bis er auf die Space Nine landete.
Ich weiß, das ist nicht, der hat auch nur gebeamt, ist schon klar. Ja. Aber ja.
Aber er war so ein Fanliebling. Ich finde auch ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob das jetzt so zu weit reicht, aber so typmäßig denke ich schon, also wenn ich so in Richtung, also Cor Meany, der Miles O'Brien gespielt hat in Star Trek TNG und später DS9, gucke und hier auf Chief Tyrell, denke ich so typmäßig, also gar nicht so unähnlich, eben eine jüngere Variante von Chief O'Brien, ein bisschen auch so der nette, joviale Typ, aber ohne nennenswertes Innenleben.
Ja, bisher, genau.
Bisher, ja, genau. Ich mache den doofen Gag. Also ich finde, der ganze Handlungsstrang ist so ein bisschen einfach der Wasserträger für die Geschichte, die eigentlich interessant ist, nämlich die rund um Boomer. All die Szenen, die wir haben, also die Handlungsentwicklung und auch die Einzelszenen, die sich darin befinden, wie zum Beispiel das Kartenspiel mit Balter und Starbuck, also Kara Thrace later in der Folge, oder diesen Austausch zwischen Roslyn und Adama, und das sind alles so wunderschöne kleine Einzelmomente, also auch, oder auch wie Balter Lieutenant Gator da foppt aus seiner Beraterrolle raus und ihn dann so los wird. Es ist alles total hübsch und süß, aber dennoch denke ich mir so rein, ganz, ganz pragmatisch gedacht, auf so einer, die Story muss weitergehen, wir wollen eben Figurenentwicklung sehen, Ebene, denke ich mir so, ja, schönes zu haben, aber es ist jetzt kein Must-Have.
Aber genau das war auch das, was ich meinte, als ich vorhin gesagt habe, was bringt mir das für einen Mehrwert? Es gab so einige Szenen, dazu war zum Beispiel die komplette Kartenszene. Hm? Ich dachte, was hat die mir jetzt gebracht? Überhaupt gar nichts. Also ich meine, er wollte Geta loswerden, toll. Aber irgendwie ist ihn ja nicht für immer los oder so, sondern ist ihn dann halt für gerade diese Szene los. Und warum spielt er jetzt mit den Karten? Also was hat das für einen Mehrwert? Und natürlich, klar, mir ist auch schon klar, dass so auch diese Zigarette hinterher und so, dass das natürlich eine Metapher für Sex ist. Aber es ist so ein bisschen nicht so, what? Und dann so auch dieses Geflirte und ich so, also weil ich traue ja Balter nicht von hier bis da, was bedeutet, dass ich immer das Gefühl habe, der hat irgendeine unlautere Absicht und ich weiß nicht, meine Frage ist für mich so, warum? Also warum hat er das jetzt gemacht? Ich meine, natürlich ist die simpelste Erklärung, weil es super langweilig ist auf diesem Schiff, weil es alles super stressig ist und da hat er halt Bock, so. Aber fällt mir übrigens auf, diese Erklärung würde auch für Sex passen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, aber also ich hatte dann überlegt, will der sich irgendwie ins Vertrauen der Fußsoldaten schleichen? Also dass er da vielleicht irgendwie so einen weiteren Hebel hat, weil der hat ja jetzt auch Angst eventuell, wenn er ja dann diese Zylonen-Scannerei machen muss, dass er da irgendwie also, dass er Dinge über ihn entdeckt werden, die er nicht möchte, dass sie entdeckt werden. Warum ist diese Szene da? Ich dachte so, dann hätte ich doch lieber 5 Minuten mehr von den Extraszenen und schmeiß die raus, weil die ist halt einfach, die bringt mir keinen Mehrwert, weder für die Story noch für den Charakter. Sie ist halt einfach witzig, in Anführungszeichen, insofern, als dass man halt so, oh, siehst du hier die Zigarette hinterher und so, das ist ja fast wie Sex und so. Ja, aber für wen ist die da? Also, das ist fast schon so ein bisschen so, für die Jungs oder was? Ich weiß es nicht. Es ist so ein.
Nee, total.
Das regt mich auf.
Also, ich bin total bei dir. Kann ich komplett nachvollziehen. Die Szene trägt nicht wirklich nennenswert was zur Handlung bei. Es hätte auch einfach gereicht, wenn er gesagt hätte: Ich will lieber Karten spielen, die Tür geht zu und erledigt. Und wir hätten uns irgendwie 4 oder 5 Minuten gespart zwischen Starbuck und Balter. Richtig. Mir ermöglicht die Zeit, also ermöglicht es, Zeit zu verbringen mit Schauspielern, Schauspielerinnen, die ich mag, tatsächlich. Also, ich mag eben die Figuren sehr gerne. Ich weiß nicht, ich genieße einfach die Zeit mit denen.
Grundsätzlich finde ich ja gut. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn uns auch über den eigentlichen Ablauf auf den Schiffen hinaus private Details der Figuren gezeigt werden. Also normalerweise mag ich sowas. Aber die, ich weiß nicht, diese Szene irgendwie, die war ja eigentlich so eine typische Szene, die dafür prädestiniert ist. Ich fand zum Beispiel auch witzig am Anfang, als dann Roslyn meinte, ich habe nur 3 Outfits, wäre mal gut, wenn ich in irgendwas anders wechseln könnte. Mhm. Und ich dachte so, geil, über den ganzen Stress, Chaos, super Verantwortung und alles, weißt du, jeden Tag geht's um Leben und Tod, haben wir auch noch so unwichtige, in Anführungszeichen unwichtige Kleinigkeiten wie, was ziehe ich noch heute an und ich habe nur 3 Outfits, weißt du, sowas, was eigentlich völlig unwichtig ist, aber doch irgendwie so menschlich. Und wenn wir auf diese Schiene gehen, dann hat diese Kartenszene natürlich auch ganz klar, gehört die in diese Kategorie. Ja. Und normalerweise mag ich sowas, aber das Ganze hier, ich weiß nicht, warum die mich so auf den falschen Fuß erwischt. Vielleicht eben durch diese Zigarette danach Geschichte.
Ich denke weiß es auch, nicht. Wir haben keine andere nennenswerte Szene, zumindest erinnere ich mich an keine mit Starbuck in dieser Folge. Und das ist quasi einziger größerer Auftritt. Und die Szene bringt ihrer Figur gar nichts. Sie macht sie eigentlich sogar noch schwächer. Sie macht Balters Figur interessanter und stärker und gibt ihm eine zusätzliche Ebene, so von wegen, er ist nicht einfach nur der Lakai, der Handlanger hier von Nummer 6, die ihm oder 6, die ihm hier alle möglichen Sachen einflüstert, sondern eben auch noch so sein eigener Herr und der ist eben geil und triebgesteuert und jetzt macht
er
sich auch.
Aber dann wird auch diese Casanova-Figur wird halt rausgearbeitet. Da kriege ich ja sowieso immer die Krise, aber ich meine, das ist auch so ein bisschen bisschen, also das ist die Figur, das ist aber auch so ein bisschen die Erzählweise, ich sag mal,
ich verstehe
der
das.
Zeit.
Ja, du.
Also,
ja.
Also ich meine, es ist ja auch sowieso diese ganzen Szenen immer mit Six, die sind ja eh immer schon so sexbeladen und auf jeden Fall, da war es ja dann auch so, dass sie ja da in diesem Pool und halb nackt wieder und so und er ja dann anfängt, ja, ich habe Frauen schon immer verführt, auch schon in der Grundschule und habe dann später mit ihr auch noch geschlafen, da sah sie natürlich viel besser aus und war, und ich hatte immer schon super Geschmack, weil ich wusste schon in der 4. Klasse, dass sie mal ein Looker wird und so, ich dachte so, oh Gott, weißt du, und das war so, und dann diese Szene darauf und ich dachte so, ja, gut.
Ich kann dazu noch mehr sagen, als ich jetzt wollte, könnte, dürfte. Ja. Ja, unter den Gesichtspunkten ja auch tatsächlich schwach.
Ein Habitus natürlich der Figur, nein, aber trotzdem.
Ich finde, sie ist gut gespielt ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Ich mag das Set tatsächlich. Sie verweilt ein bisschen zu lange in diesem Setting, also bei dieser Kartenspielszene, weil ich dann anfange doch, habe da doch auch gemerkt, wie mein Geist wandert und ich anfange über Dinge Gedanken zu machen, wie zum Beispiel, warum ist der Tisch so voll gemüllt? Wie können die überhaupt Karten spielen?
So genau so Details, ja, ja.
Und warum sitzt dieser dialoglose Extra-Statista neben denen? Das ist eben auch immer so ein Ding in Serien, ne? Die müssen ja müssen den Leuten einfach weniger Geld zahlen, wenn die nicht ihren Mund öffnen. Aber da spielt ja doch ein Dritter mit, aber der sagt eben kein Wort. Der sitzt so da, macht ja, so ja. Und zieht sich aus dem Spiel zurück und denkt mal so, ach so, das ist einer von denen, denen sie irgendwie nicht mehr Gage zahlen wollten, damit er, weil er keine Dialogzeile hat. Mhm. Ich glaube, das nennt man dann Featured Extra oder so, wenn die sprechen.
Ja.
Ich fing dann schon an, über mir solche Sachen Gedanken zu machen. Und ja, dann ist auch für mich dann merklich der Punkt erreicht, wo ich denke, die Szene geht ein bisschen zu lang. Aber es gibt dafür in dem Handlungsstrang andere Sachen, die mir besser gefallen. Tatsächlich auch die Szene mit Balters erster Lüge, wo er davon erzählt, fand ich ganz nett. Den Austausch zwischen Roslyn und Adama, die sich über Literatur austauschen, genau. Und die reden tatsächlich auch nur über fiktive Romantitel. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte,
ich auch.
Wäre jetzt so ein bisschen lahm, wenn die tatsächlich in diesem fiktiven Kosmos-Universum über Dinge reden wie, oh, hast du auch Arthur Conan Doyle gelesen? Aber natürlich, aber ich mochte Poe immer lieber. Nein, die Bücher gibt es nicht. Und die Buchtitel sind auch super generisch. Ich glaube, er sagt, hast du Dark Times gelesen? Und ich dachte, Dark Times, was ist das denn für ein Titel? Das hört sich an wie Passion. Also das ist so komplett generisch.
Ich habe das gegoogelt, tatsächlich wie du auch. Ich hatte aber den falschen Autorennamen mir gemerkt und bin dann tatsächlich bei einem Kriminalthriller über zwei Serienkiller gelandet und dachte so, okay. Aber ich habe dann auch nochmal, also es stimmt, ja.
Ich würde
ja,
mal stimmt. konservativ mutmaßen, es gibt 100 Romane, die Dark Times heißen.
Natürlich.
Ja. Und deswegen hat man es auch gewählt.
Ja, und genau, aber ich wollte noch sagen, ich fand noch ganz witzig, also du hast recht, die Kartenszene, wie gesagt, vielleicht war das Problem auch echt, dass sie zu lang war. Also wenn sie so kürzer gewesen wäre, wäre sie vielleicht besser gewesen. Ich fand noch ganz lustig, dass als kleines Seitendetail, dass Bolter ja seine Jacke da gesetzt hat. Er meinte, ja, die ist irgendwie so und so viel Tausende von, was auch ich, Dollar sinngemäß
wert. Ich glaube 15 Credits oder irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas. Also die ist ja teuer und so. Und ich dachte so, geil, am Anfang der Folge haben wir Roslyn, die sagt, ich brauche unbedingt ein neues Outfit. Und hier dann der so, ach, hier ist meine Jacke. Also offensichtlich gibt es noch mehr auf dem Schiff, die neue Outfits brauchen. Das ist so, also wird schon fast zu einem Handlungsgut. So. Also das war das, genau. Dann fand ich, ich bin ja sehr bibliophil, ich liebe ja Bücher und alles, was damit zusammenhängt. Deswegen, und natürlich ist es auch einfach, das sieht man in vielen anderen Serien auch, wenn man über Literatur versucht, dann die Figuren so ein bisschen zu bekommen. Es ist natürlich einfacher, wenn Literatur genommen wird, die man kennt, weil es einen Kontext für den Zuschauer gibt dann. In dem Fall aber sind es ja erfundene Bücher. Deswegen ist es so ein bisschen so, Ich fand noch ganz lustig, dass Adama dann ja meinte, niemals Bücher ausleihen.
Ja.
Und dann aber so großzügig ist und sie das Buch schenkt. Und ich so, oh mein Gott, jedes Buch ist für mich wie ein Baby, das wegzugeben, wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie mehr die Gelegenheit haben werde, das Buch irgendwo herzubekommen. Weil das ist ja jetzt quasi alles zerstört. Also er hat quasi die letzten Bücher auf der Welt, mehr oder minder. Da würde mir mein Herz schon sehr bluten. Also dass er dann einfach auch so großzügig ist und sein Buch weggibt, dachte ich, oh, das war jetzt überraschend für mich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er dann so sagt, dass er das so macht. Also da dachte ich so, okay, ein positiver Zug von diesem Menschen. Und aber dann auch eben dieses Jahr, es ist ein echter Klassiker. Und sie dann auch noch so, ich bin ein Fan von Krimis. Also und ich dachte so, ob das irgendwelche zweideutigen, also weil Geschichten sind, wo ja dann diese ganze Folge ja auch ein großer Krimi ist. Und es ja darum geht, dass sie gemeinsam ermitteln, was passiert ist und wer es eventuell denn war und so. Also das ist natürlich auch alles so ein bisschen Foreshadowing und so ein bisschen. Und dann am Ende natürlich auch noch die Auflösung, weil sie ja dann aus dem Buch irgendwie zitiert, wenn sie mit Lee spricht. Hm. Und dann ja auch irgendwie sagt, ja, als sie ihn dann verpflichtet und dann sagt sie ja irgendwie, zitiert sie ja den einen Autor, der irgendwie jede Handlung, die entweder ein Fehler war oder fragwürdig, sich ja notiert hat, in so eine Kiste rein gemacht hat oder in ein Tagebuch aufgezeichnet hat. Und sie jetzt auch diesen Zettel mit dem Namen des zerstörten Schiffes von letztem Mal Olympus
Carrier, ja, genau.
Carrier, genau.
Olympic,
ja, in der Tasche hatte. Und ich dachte noch so, also ich fand dann diesen Rückbezug von quasi Literatur und Adama Papa und Adama Sohn fand ich gut, aber auch ein bisschen komisch, weil ich dachte, weil sie erzählt ihm das und Lee natürlich sofort die falschen Schlüsse zieht und macht, oh mein Gott, war die Zerstörung des Schiffes ein Fehler?
Ja.
Und ich dachte so, Roslyn, du hast eben, also du bist doch Lehrerin.
Ja.
Du solltest doch wissen, wie man jemanden nicht noch ängstlicher macht. Also sie hätte das irgendwie besser. Und sie meinte, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber es ist zumindest etwas, woran wir uns erinnern sollten. Und ich dachte so, toll, wenn ich jetzt an Lees Stelle, weil ich meine, da kommen wir ja dann gleich noch drauf mit dem letzten Handlungsstrang, der hat ja auch PTSD. Und wenn ich also jetzt an Lees Stelle mit seiner PTSD dann von jemandem noch gesagt bekomme, vielleicht war es wirklich ein Fehler, dann wird es mir ja noch viel schlechter gehen. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen unglücklich gehandelt.
Ich verstehe das. Ich habe das ein bisschen anders, glaube ich, gelesen. Für mich sollte das so quasi ein Twist sein oder eine überraschende Handlungswendung. Insofern, das ist natürlich, das ist
es
alles sehr
vorwurfs. Es sollte ihn auch ermuntern eigentlich. Ja, also es sollte positiv gelesen werden, aber ja.
Ja, genau, in letzter Konsequenz, genau. Ich habe, meine Wahrnehmung war, es sollte als Kritik an seinem Handeln oder möglicherweise als, ja, du hast allen Grund, dein Haupt in Scham zu senken sein und kriegt dann am Ende so eine Wendung von wegen, ach nein, sie redet von ihren eigenen Fehlern und wie sie damit umgeht. Und er soll das so bitte für sich adaptieren. Ja, ich bin da auch bei dir, man hätte das besser handhaben können. Ich erkenne die Intention dahinter oder glaube sie zu erkennen, des Autors Ron Moore. Hm. Aber ich dachte auch, es ist so ein bisschen zu vieles gut in einer für mich ohnehin überfrachteten Episode. Ich habe jetzt dann auch irgendwo da mittlerweile gelesen oder in einem seiner Audiokommentare oder Podcasts gehört, er ist eben kein Fan davon, gerade solche Emo-Sachen wie PTSD und der Konflikt zwischen Vater und Sohn über Episode um Episode und Episode zu schleifen. Er meint, das findet er unglaublich nervtötend und er findet, das machen irgendwie Serien, die nichts Interessantes zu erzählen haben, die strecken dann gerne über eine ganze Staffel, so von wegen Traumabewältigung. Aber ich finde, hier ist es ein bisschen zu cutesy, ist irgendwie so, glaube ich, das englische Wort gelöst. Ist irgendwie so ein bisschen so, also, guck mal, sind wir doch wieder mit uns im Reinen.
Ja, aber das ist so ein bisschen so diese klassische, da kränkeln ja die alle dran, dieses eine Woche lang irgendwie PTSD und dann in der nächsten Folge alles wieder gut.
Ja.
Also es ist hier auch so ein bisschen so. Ich fand ehrlich gesagt ganz gut, dass wir hier einen Lee Adama sehen, der so ein bisschen PTSD Anklänge hat zumindest, weil das ja was ist, was doch eher verschwiegen wird in solchen, also das ist ja doch schon eine sehr, ich sag mal, patriotische oder also das Militär wird sehr positiv, so als patriotisch und wir halten die Stellung und wir sind die großen Retter und so, ja, dargestellt in dieser Serie auch. Und dass da aber hier so ein bisschen, so wie sagt man, dass es hier nicht so hundertprozentig positiv ist. Also dass gesagt wird, okay Leute, das ist eine wichtige Funktion, Militär an sich, wichtig, gut, super etc. Aber es hat auch negative Konsequenzen, zum Beispiel PTSD. Und dann kommt ja aber die Geschichte oder diese kleine kurze Szene zwischen Lee und seinem Vater, wo sein Vater dann auch so diesen typischen Hardcore-Militaristen raushängen lässt, so nach dem Motto, ein Mann akzeptiert seine Verantwortung für die Dinge, die er tut. Also nach dem Motto, du kannst dir nicht leisten. Und ich dachte so, oh. Also weil auf der einen Seite dachte ich, yay, positive Annäherung, Vater und Sohn, endlich. Und dann so, okay, aber er sagt ihm gerade, stell dich nicht so an. Das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen so, naja.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es komplett verdient ist. Sie haben sich versucht, da ja ein bisschen mit rauszuretten, indem sie ja, das hatte ich erwähnt, in der letzten Folge 33, nicht nochmal gezeigt haben, wie da unschuldige Zivilisten da hinter den Bullaugen der Olympic Carrier sitzen und sagen, Hilfe, Hilfe, unser Schiff wurde von Zulun gekapert und jetzt müssen wir alle sterben. Also ich glaube, dann wäre dieses mit der, naja, wir wischen das mal mit der posttraumatische Belastungsstörung einfach so weg, nicht so gut gelogen. So kann man ja sagen, ja, das war irgendwie quasi ein gesichtsloses Schiff, was du zerstört hast. Ja. Da waren so viele Menschen an Bord, aber wir haben nicht das unmittelbare Leiden gesehen. Du, das ist das alte Problem. Das haben ja auch ganz viele Filme. Ich meine, wenn Superman in den Zack-Snyder-Filmen durch Metropolis rast, unterstützen eben 1000 Wolkenkratzer ein mit mutmaßlich 100.000 Menschen drin und das wird nicht mal irgendwie kommentiert, dass sie alle umkommen. Weil das heißt ja, wir sehen die ja nicht. Das ist eben leider so ein Ding, das geht nie ganz weg. Aber ich finde hier, sie machen es okay.
Ja, es war okay. Und das Thema Verantwortung an sich wird ja dann auch immer wieder hier ein bisschen so angedeutet. So, wie ist es mit Verantwortung, was jetzt Lees Verantwortung für seine Tat? Die Verantwortung des Captains generell über das, also nicht des Captains, er ist ja, was ist, der alte Adama ist kein Captain, ich verwechsel es immer, ist Commander, gell? Also des Commanders über sein Schiff, die Verantwortung des Präsidenten für alle, also so ein bisschen Verantwortung ist ja so das Thema, das sich hier auch grundsätzlich, glaube ich, wahrscheinlich durch die ganze Serie dann auch ziehen wird und hier auch durch die Folge ein bisschen zieht. Dann hatten wir noch diesen, ich glaube, das packe ich jetzt hier noch gerade mit rein, weil das so ein bisschen auch in diese Story, in diesen Storybogen passiert. Also diese sehr schlechten Flirtversuche von Billy, die, aber ich fand's gar nicht, also ich war so ein bisschen so, oh, der Arme. Ich hatte so ein bisschen so einen Mutterinstinkt. Ich wollte den so, weißt du, so tätschel dem Armen mal auf dem Kopf, gib den Kakao und hol die Decke so. Es war so ein bisschen so, du hast schöne Haare. Okay, ich trage einen Zopf, weißt du, so nach dem Motto. Und aber ich fand lustig, weil er konnte viel besser mit seiner Chefin flirten, als dann mit dem eigentlichen Subjekt seines Versuchsflirtes. Das war auch so ein bisschen so, weil er ja dann auch zu Roslyn meinte, als sie über ihre Outfits klagt, dass sie gut aussieht. Und er meinte, und sie meinte, sie haben nicht viel Ahnung von Frauen, oder? Und ich dachte, oh mein Gott. Also das sind auch so Szenen, ja, ich weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, heute so zu kritisch unterwegs, wenn ich mal sage, die hätte man auch rausschneiden können. Ich meine, es war witzig. Es gibt uns ein bisschen Einblick in die Charaktere und gerade auch Billy, der ja natürlich so ein bisschen als Einfalls, so ein bisschen als Tropf so ein bisschen dargestellt wird, so. Aber, also, weil irgendwie der wirkt halt wie die Unschuld vom Lande und gleichzeitig aber er ist ja nicht inkompetent, im Gegenteil. Er arbeitet ja für Roslyn und er macht das wohl auch gut. Aber das kommt nicht so rüber. Also, er wird immer so als so ein Tropf dargestellt. Okay. Und dann meinte er ja noch irgendwas, er lobt ja dann auch seine Chefin, wo man denken könnte, oh, vielleicht ist er ja auch irgendwie nur so ein irgendwie, weißt du, so ein Bootlecker oder so und der so, nee.
Bootlecker also oder Bootlecker.
Ja, genau. Vielleicht will er sich einfach nur einschmeicheln irgendwie oder so. So einfach mal, oh, sie sehen ja gut aus. Oder? Nee, das ist es nicht. Also das glaube ich nicht. Aber er sagt ja dann noch zu irgendwas, sagt ja, oh, das ist ja sehr smart, wie sie das so lösen und so. Und dann meint sie ja nur so ganz trocken, it's not smart, it's politics. Weißt du, es ist nicht smart, es ist Politik. Und ich da, was ich einen guten Satz fand übrigens, sehr bezeichnend für die ganze Serie und auch das ganze, die ganze Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Commander. Was sagst du zu dieser Geschichte? Also Billy war so ein bisschen, ach, weiß du, ich nicht.
Ich habe dazu gar
taucht
keine,
auf, taucht ab.
Punkt. Genau, ich habe dazu keinen nennenswerten Gedanken, weil er eben auch bisher keine nennenswerte Rolle in dieser oder Wichtigkeit für die Serie hat tatsächlich. Er ist mehr so schmückendes Beiwerk und ich kann dazu jetzt auch nur bedingt viel sagen, wohin seine Figur so geht, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, aber jetzt hier in der Folge, ja. Ich habe mir gedanklich hängen geblieben, ist tatsächlich weniger die Szene zwischen ihm und Laura Roslin, als vielmehr die zwischen ihm und die heißt, glaube ich, die Pilotin oder die ist auch Pilotin, die steht aber auch irgendwie in der Kommandozentrale. Keine Ahnung, was die genau macht, muss ich noch rausfinden. Und dachte,
wir haben sie bisher nur Zähneputzen sehen, mehr wissen wir, glaube ich, noch nicht.
Ja, sie macht nicht so wahnsinnig viel. Sie hat schon einen Job, aber gut, was genau?
Übrigens, du hattest es kurz erwähnt, nochmal ganz kurz zurück auf die Szene, wo Balter von seiner ersten Lüge erzählt. Also unabhängig jetzt davon, dass von wegen, dass er schon als Kind quasi gelogen hat, also so leichte Psychopath-Anwandlungen sind da schon gegeben.
Ja.
Aber ich fand es noch ganz interessant, dass diese Szene sich, ja, egal ob, also die sich ja in seinem Hirn da irgendwie so abspielt, dass da Six im Whirlpool sitzt. Ja. Weil wir ja das Problem haben, wir haben kein Wasser und wir dürsten nach Wasser. Und das, also alles, was ich begehre, ist Wasser. Und dann ist diese Szene und dann mischt sich dieses Begehren, das er hat für Six, mit dem grundsätzlichen Begehren für das Aktuelle, nämlich Wasser. Und das dann quasi hier sozusagen zwei Begehrlichkeiten in einem. Also das Begehren von Six und das Begehren von Wasser zusammenkommt, indem sie da in diesem Whirlpool halt nackt sitzt. Und dann dachte ich so, clever.
Ah, schön. Wir sind schon da, wo ich immer hinkommen wollte. Wahrscheinlich erst so am Ende der ersten Battlestar Galactica-Staffel mit dir. Dass wir nämlich so Sachen so mit pornografischer Detailverliebtheit sezieren, die es vielleicht auch gar nicht wert sind. Aber,
entschuldige, und, nee, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt entschuldigen muss.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, nee. So, okay.
Nein, aber an diesem Punkt kommt, wo man Sachen überdenkt. Tatsächlich. Okay. Aber ich denke mir das oft zuletzt, als ich mal so eine Podcast-Reihe hörte zu einem Recap-Podcast zu Skeleton Crew, dieser sich eher an Kinder und Jugendliche richtenden Star Wars-Serie, wo dann eben zwei erwachsene Hosts da saßen und sagten, ja, und das, was Jude Law da macht in dieser Szene, das könnte darauf hindeuten, dass er eigentlich hier und das sind seine wahren Motive. Und ich denke mir, nee, ich glaube, weil einfach das eine Serie ist, für all die, die nicht gesehen haben, die sich wahrscheinlich eher so in die Zielgruppe 10 bis 16 Pi mal Daumen richtet. Ich glaube, das, was mal Young Adult, genau, ich glaube, das ist schon das, was du siehst, ist das, was du kriegst. Ich glaube nicht, dass da irgendwie doppelte und dreifache Böden drin sind in der Serie. Und die beiden Hosts saßen da und dachten, ja, da könnte aber noch, erinnerst du dich noch in die Rache der Sith, kommt dieser eine Senator und sagt das, der könnte ja vielleicht mit dem irgendwie Allianzen. Und ich dachte, was? Okay.
Ja.
So. Und an dem Punkt sind wir jetzt langsam. Ich finde das gut. Ich wollte zu der Storyline nur noch ein Piece of Trivia loswerden, weil es das letzte ist, was ich mir notiert hatte. Und die Szene auch hier stattfindet, ist, dass in der Dama vor diesem Konferenztisch im Mission Briefing Raum, wie heißt das, in diesem, da wo sie ihre wichtigen Sachen beschließen, Konferenzraum da aufsteht und tatsächlich so kurz aus dem Sucher der Kamera raustritt und dann in den Schatten. Und das ist so eine Szene, die wird immer wieder erwähnt, ich glaube, in einem von Ron Moores Podcast, aber auch in dieser Oral History, dass sie gesagt haben, okay, das war so einer der ersten Momente, wo sie gemerkt haben, diese Sache mit der authentischen Wackelkamera und wie die Schauspieler dürfen sich im Raum frei bewegen, wir folgen ihnen einfach, das muss man eben auch können und ein bisschen üben, weil da sieht man eben auch wirklich, wie die komplette Beleuchtung fehlt und plötzlich da der Schauspieler Edward James Olmos komplett im Dunkeln steht. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum es auch am Set clashte mit der Emo der Regisseurin Marita Gabriel, die nur diese eine Folge von Battlestar Galactica inszeniert hat, aber da geht wohl eben auch das, nicht das Gerücht, das wird eben auch, glaube ich, so von David Icke so formuliert, ja, das passte einfach nicht. Das war nicht unser Stil, was sie so machte und da hat sie sich irgendwie noch mit Eddie gestritten, sagt er, und da war es irgendwie vorbei. Aber das war auch so ein Moment, wo ich denke, ja, ich sehe schon, was ihr wollt, ne? Alles so super authentisch und quasi dokumentarisch und so, aber in solchen Momenten dachte ich, ach, wäre cool, wenn der Schauspieler auch beleuchtet wäre.
Ja, super, vor allen Dingen, aber das ist ja auch insofern ganz witzig, weil eigentlich war es vielleicht echt nur ein Beleuchtungsfehler.
Ja.
Und andere Leute sitzen dann da, apropos detailverliebte Interpretation. Oh, vielleicht ist das ein Foreshadowing, dass er dunkel wird, dark, unbeleuchtet, böse. Stimmt. Irgendwie so. Ja, sehr schön. Ist es die Aufgabe des Regisseurs? Ich glaube ja schon. Ich glaube, da hast du ja recht. Sowas dann zu sehen? Oder müsste da nicht eigentlich der Beleuchtertyp sofort schreien, hallo, stopp, was ist so irgendwie? Und also die werden es ja wohl offensichtlich, haben sie das nicht mehr, also offensichtlich haben sie das nur einmal gedreht oder ich weiß es nicht. Bisschen komisch.
Na, der Druck ist schon groß. Also ich meine, der Zeitdruck ja auch, wir sind nicht mehr in dieser Ära der Serienstaffeln, die 25 Folgen und länger waren, aber tatsächlich, ich glaube, die hatten schon ein ganz schönes Pensum hier abzuarbeiten.
Ja, das kann sein, also, ja.
13 Folgen, ich glaube, ich muss mal gucken, wie der Drehzeitraum war, aber ich glaube nicht, dass sie viel Zeit hatten für zweite, dritte, fünfte Takes. Also,
übrigens, ich möchte mal loben, dass wir tatsächlich hier zu einem Zeitpunkt, zu dem das tatsächlich noch nicht so üblich war, auch eine weibliche Regisseurin mal haben. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ja jetzt nicht weiß, wie sich das dann im Laufe der Serie weiterentwickelt, aber normalerweise hat man ja fast immer nur Männer hinter der Kamera oder an den entscheidenden Stellen. Das ist auch was ich zum Beispiel eine gute Entwicklung finde, wenn ich mir jetzt so Dinge anschaue heute, wie zum Beispiel Star Wars oder auch Star Trek, die ja dann auch absichtlich versuchen, gerade Star Trek macht es gerade sehr schön mit ihren neuen Serien, dass sie sich oft sehr junge, unbeschriebene Regisseurinnen holen, die dann oft ihre ersten Credits, ich glaube, das ist natürlich auch eine Geldfrage, klar, oder sagen wir so, es ist positiv, ein positiver Nebenfaktor, dass sie dann nicht so teuer sind, aber oft tatsächlich sind das dann auch Leute, wo man sieht, dass in der weiteren Entwicklung größere Sachen kommen.
Ja.
Und die haben dann alle mal irgendwie angefangen bei. Und das ist einfach insofern, finde ich, positiv, weil nicht, also man kann nicht sagen, Frauen machen das immer so und Männer machen das immer so, das ist Quatsch. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt, was, was weibliche Regisseure und männliche Regisseure angeht, ja, und klar, dass da auch vielleicht bestimmte Sichtweisen ein bisschen anders sind. Und deswegen, und weil halt Frauen gerade auch in der Industrie so wenig Chancen in dieser Hinsicht bekommen, finde ich das interessant, dann zu sehen, ach guck, hier war jetzt zum Beispiel eine weibliche Regisseurin. Ich meine, gut, es hat nicht geklappt aus anderen Gründen, aber finde ja durchaus positiv, dass dann hier an der Stelle auch mal eine Frau saß.
Finde ich auch gut, tatsächlich. Finde ich auch dezidiert positive Entwicklung der letzten Jahre und ich freue mich auch immer darüber. Ich habe zuletzt The Night Manager geguckt, also die, diese auch von 2017, ist auch nicht mal ganz taubfrisch, aber die hat eben auch komplett von der, glaube ich, ersten bis zur letzten Folge Susanne Bier inszeniert und ich möchte das jetzt irgendwie auch nicht zu weit auswälzen, von wegen so, ja, nur sie hatte irgendwie das Feingefühl, das alles so packend, dramaturgisch packend zu inszenieren, hätte kein Mann jemals geschafft, aber es hat so eine Selbstverständlichkeit, bei der ich mir dachte, ich glaube, das wäre schon cool, wenn wir sowas auch früher so in den 80ern, 90ern gehabt hätten, weil du hast ja recht, ich blicke zurück auf meine ganzen Lieblingsserien der damaligen Zeit und da sind wirklich Regisseurinnen extrem rar.
Auch der Punkt der Geschichten ist ja so, es ist durchweg alles Male Gaze. Mhm. Du hast da nichts dabei, was irgendwie mal eine andere Perspektive, eine weibliche Perspektive oder generell mal eine andere Perspektive zeigt. Es ist alles Male Gaze. Und das hier ist ja auch eine Serie, die extrem von männlicher Perspektive heraus erzählt wird. Also ich meine, gerade diese ganze Balter-Geschichte, dieser Casanova-Figur mit Six, die halt einfach nur sexy ist die ganze Zeit und so. Also das sind so Dinge, ja, tue ich mich immer ein bisschen schwer.
Ja.
Tut mir leid, ich wollte jetzt hier nicht. Nee, ich höre recht. Ich höre hier schon die Leute, die uns zuhören und sagen, jetzt hängt die wieder die Feministin raus. Aber ganz ehrlich, wichtig, solche Dinge zu erwähnen. Punkt.
Nein, ich finde, man sollte es erwähnen. Ich finde, ehrlich gesagt, sowas, Diskussionen oder Gespräche über Kunst sind niemals, können niemals unpolitisch sein. Natürlich ist das alles Politics. Vollkommen klar. Und die Serie sehe auch anders aus, wenn ich damals, ich glaube, oh, ich kriege auf ihren Namen richtig auf die Reihe. Angela Mancuso war damals die damalige Head of Universal, also war damals natürlich eine Zeit bei Universal, als sie eine Studio-Bossin hatten. Und die war auch ganz front and center bei einigen Casting-Entscheidungen hier in der Serie. Und die hat gesagt, zumindest steht es auch in so einer Oral History, dass sie das ganz gerne noch weiblich zentrierter und diverser gesehen hätte und einige Sachen dann eben mit einigen Sachen doch nicht durchgekommen ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Die Serie ist ja auch noch relativ am Anfang.
Ja, und Ronald D. Moore ist ja jetzt auch keiner von denen.
Ich wollte gerade sagen, ja. Der bekannt ist für seine super sexistischen Stoffe.
Richtig, genau. Da gibt es ganz, ganz andere Leute. Also normalerweise hat er da einen guten Ruf. Und wir haben ja durchaus auch sehr starke Frauencharaktere schon mal da. Jetzt werden wir sehen, wie sie sich weiterentwickeln.
Genau, genau. Und ich meine, zu sagen, wir machen quasi aus der Lieblingsfigur der alten Fans, nämlich aus Starbuck, eine Frau, ist ja auch schon mal eine Ansage. Da kann man sich an der einen oder anderen Stelle meckern, gerade in Bezug auf mangelnde Diversität, was so Menschen verschiedener Identitäten betrifft, was ist absolut erkennbar hier. Aber doch einige zentrale Entscheidungen, doch auch durchaus einigermaßen progressiv, möchte ich sagen. So, letzte Storyline. Sharon, also die Boomer an Bord der Galactica, erwacht klatschnass und kann sich an ihre letzten Taten nicht erinnern. In ihrer Tasche entdeckt sie Sprengsätze, die sie zurück ins Waffenlager bringt. Aber ein Sprengsatz fehlt. Boomer vertraut sich Chief Tyrell an, mit dem sie eben auch eine geheime Beziehung hat, von der aber anscheinend jeder weiß, zumindest alle, die mit dem beiden arbeiten.
Ja, so großartig. Ja, ja.
Der ihre Beteiligung an dem Diebstahl der Entwendung der Sprengköpfe aus dem Waffenlager verschleiert oder vertuscht. Auf einem Erkundungsflug mit ihrem Co-Piloten Crashdown, der wird auch immer so mit einer kompletten Selbstverständlichkeit erwähnt, so, das ist jetzt Crashdown, der ist immer bei dir. Und ich dachte, wer bist du eigentlich? Aber na gut, ist sie nicht in der Lage, auf einen Wasserfund hinzuweisen, den sie eben auf einem der Planeten da aufspürt oder ihre Detektoren an Bord der Raptor. Schließlich gelingt es ihr doch und mit letzter Kraft informiert sie Chief Tyrell über die Bombe an Bord ihres Raumschiffs, die Tyrell entfernt und in die Waffenkammer zurückbringt. Und dann geht sie ganz ominös und bedeutungsschwanger den Korridor runter mit Döm, 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 Döm.
Ja, ja. Wo man denkt, oh, jetzt ist sie wieder, wird sie wieder quasi, also hat die Programmierung wieder übernommen. Ja, also super, super Anfang fand ich sehr. Also erstmal, wie sie da so nass sitzt und man sich fragt, wo ist sie? Warum ist sie nass? Und was ist da jetzt eigentlich los? Ich dachte, wie gesagt, erst, es ist auf Caprica, weil nass. Dann dachte ich, oh, es ist vielleicht noch eine dritte Boomer. Also das ist eine, weil wir wissen ja, es gibt mehrere Modelle. Dann dachte ich, oh, das ist vielleicht noch eine ganz andere. Ich hatte erst dann kurz gedacht, wir kriegen vielleicht noch eine andere Storyline erzählt, die ganz woanders spielt. Nicht auf dem Schiff und nicht auf Caprica, sondern ganz woanders. Aber dann stellte sich ja schnell raus, nee, das ist eigentlich die Boomer, die wir kennen vom Schiff. Und dann kommt ja eben dieses, da ist eine Bombe, so dieses, ja. Und dann dachte ich, was macht die da jetzt? Und dann geht die doch da hin und zieht und entschärft dann da die Bombe, zieht einfach so das Kabel raus. Und ich so, what the fuck? Es war so ein bisschen, ich wusste auch, man weiß auch nicht so richtig, ist sie jetzt bei gesundem Verstand oder ist sie verwirrt oder, also es war so ein bisschen dieses, es war so seltsam. Man wusste irgendwie gar nicht, wo man dran ist. Aber die Tatsache, dass sie einfach hingeht und dieses Kabel da so rauszieht, so, ach ja, so als wäre es nichts, das war so ein bisschen so, oh mein Gott. So, ja. Ja, also das Ganze mit der Bombe war irgendwie so, ich weiß nicht, das hat noch Spannung erzeugt, weil ich dachte, wer, der irgendwie klar denkt, entschärft einfach so eine Bombe. Also das ist so, das war so Larifari lapidar. Und dann am Ende eben, ja, dann die Entdeckung, als sie den Koffer öffnet, dass da noch 6 weitere
ja.
Zündungsmechanismen fehlen.
Ja.
Und dann eben dünn, dünn, dünn. Ich fand, das war ein großartiger Einstieg. Es war richtig spannend, atmosphärisch, auch also mit dem nass, kompletten nass sein. Ich meine, es war auch ein bisschen sexy, weil nass und
ja, aber die Uniform ist alles andere als sexy, die sie da anhaben. Ja, das sieht wirklich
definitiv. Naja, also es war super. War ein richtig toller Einstieg. Und deswegen, wie gesagt, war mein Gedanke eigentlich, jetzt konzentriert sich die Folge auf die Aufklärung dieses Verbrechens. Und dann eben die Panik, die sie dann hat, oh Gott, jetzt muss ich das irgendwie auch verheimlichen und so. Also die Tatsache auch, dass sie da das verheimlicht hat, weil sie Angst hatte, dass sie dann beschuldigt wird, das ist auch irgendwie so ein Move. Ich weiß nicht, man sitzt dann als Zuschauer da und denkt sich, Mensch, Mädchen, sag doch, was Sache ist.
Ja.
Auch zu deinem Chef, also das ist, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Also sie ist eigentlich, also gut, dass wir wissen, dass sie sich nicht bewusst ist, dass sie eine Zylonin ist, weil für eine Doppelagentin oder Sleeper-Agentin handelt sie einfach wirklich dumm. Weil ich meine, gibt es was Besseres als Agentin, sich zu melden und zu sagen, oh mein Gott, ich bin aufgewacht, ich wusste nicht und so.
Ja.
Also weil das wäre ja eigentlich das beste Motiv, so nach dem Motto, wenn ich schuldig wäre, würde ich das dann sagen, weißt du, so. Also sie hätte das viel klüger spielen können. Ja, das war so mein Gedanke mit dem ganzen Kram. Wie fandst du den Anfang?
Ich finde den ganzen Handlungsstrang super, tatsächlich. Ich finde wahnsinnig gut, wie es gelöst ist. Total spannend. Wir haben uns ja auch schon darüber Gedanken gemacht in der letzten Folge, was wäre, wenn man das irgendwie so ein bisschen anders gestaltet hätte. Und ich finde die grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir lassen sie so halb bewusst darüber sein, dass sie Unrecht tut, aber nicht wirklich. Und stellen das so von ihrer Warte aus dar, als hätte sie Angst, den Verstand zu verlieren. Einfach irgendwie dement oder verrückt zu werden, wie auch immer. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute und spannende Entscheidung und die füllt wirklich auch für mich diese bisher eher blasse Figur von Boomer, die Schauspielerin, die fand ich jetzt auch nicht in jeder Szene bisher überzeugend, aber hier richtig mit Leben. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, es ist eine relativ lebensnahe Art und Weise oder nachvollziehbare Art und Weise, wie wir, wenn uns sowas begegnen würde in unserem Leben und ich habe auch leider aus irgendwie in familiärem Umfeld relativ viel mit dementen Menschen zu tun. Man ist komplett lost, man ist eben echt so verloren, man ist komplett überfordert und arbeitet den ganzen Tag vehement und verbissen daran, es andere nicht merken zu lassen, dass man im Grunde Angst hat, komplett den Verstand zu verlieren, verrückt zu werden. Man kann es aber nicht allen, man muss sich aber irgendwie mitteilen, dass eben in dem Fall ihr Partner, ihr Anvertrauter, Chief Tyrell, ich finde es total spannend, ich finde es gut gelöst, es ist ein super Kombi aus, sagen wir mal, Spionagegeschichte, klassischer, eine Bombe muss entschärft werden, huha, wie löst sich das Problem und einem ganz, ganz intensiven Psychogramm. Also ich glaube, das, was man hier leisten kann in so einer kurzen Folge, haben sie wahnsinnig gut gemacht. Und ich finde, das ist auch echt gut geschrieben und gespielt. Einfach diese Kleinigkeiten, wenn sie aus diesem Ready Room da kommt oder aus diesem Lager, wo sich dann noch eben eine trockene Uniform rein anzieht, aber immer noch nicht weiß, was passiert, ist noch komplett durch den Wind und sagt so guten Abend, glaube ich, zu Kelly. Und sie sagt, es ist morgen.
Genau.
Das ist alles so Kleinigkeiten, wo ich denke, das ist so auf den Punkt, so einfach so gut geschrieben und inszeniert. Die haben echt wenig Zeit, das alles so zu vermitteln und haben es richtig gut gemacht. Also ich bin komplett bei dir. Ich mag die ganze Storyline hier um Boomer, aber ja, gerade die ersten paar Minuten sind super stark.
Ja, aber nee, genauso ging mir das auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich in den Charakter noch viel mehr Einblick jetzt bekomme. Ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht von ihrer Panik dann. Also, weil ich denke mir halt bei sowas auch, du bist doch auch Militär, du solltest doch eigentlich gewohnt sein, mit Entscheidungen konfrontiert zu werden, die vielleicht nicht so einfach sind. und dass du dann aber so in Panik gerätst und einfach dann versuchst, deine, also deine eigenen, wie sagt man, deine eigene Beteiligung zu vertuschen, mhm, auf die Art und Weise. Das fand ich ein bisschen enttäuschend für den Charakter. Ich hätte mir das anders, ich hätte den anders erwartet. Ich fand es aber verständlich. Also das ergibt auch schon Sinn für die Figur und das ist nicht out of character oder so. Ich war nur persönlich ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz ging mir das genauso. Also ich fand es auch sehr cool. Ich muss dir sagen, dass diese ganze Beziehung zwischen ihr und Tyrell mir so ein bisschen auf den Keks geht. Die ist so ein bisschen, die sind mir zu lovey-dovey. Aber natürlich fand ich auch sehr lustig, du sagst es, ja, das ist so ein bisschen so, also immer wenn sie sich, also immer wenn sie sich treffen, fallen sie übereinander her und ach und so. Und dann haben sie jetzt auch quasi dieses Kind mehr oder minder adoptiert, diesen Jungen von letztem Mal und so. Also das ist ein bisschen so, naja, aber ist okay. Geschenkt. Nichtsdestotrotz wird er ja dann ihr Co.
Ja. Bucky ist gar nicht mehr aufgetaucht. Ja.
Wird ihr dann ihr Co-Conspirator sozusagen, also und deckt dann auch sie, seine Motivation wiederum, verstehe ich schon besser. Also bei ihm passt es auch irgendwie noch mehr. Ich musste auch schmunzeln, als du gesagt hast, die wissen eigentlich alle über die Beziehung Bescheid, als dann nämlich die beiden ja dann irgendwie verschwinden, so, oh, Moment mal, kommst du mit und hilfst mir irgendwie, keine Ahnung, die Bomben zählen, so nach dem Motto, und die, vorne seine Mitarbeiterin lächelt nur so und schüttelt den Kopf und denkt sich so, ja klar, ihr legt ja keinen rein, wir wissen alle Bescheid. Das fand ich auch noch echt so ein kleines witziges Detail. Ja, ansonsten großartig. Also das ich glaube, ich hätte die Folge besser gefunden, wenn sie sich komplett auf Boomer und ihren Story-Arc konzentriert hätte. Mhm. Vielleicht wäre das zu wenig gewesen für 40 Minuten, das kann gut sein. Aber dann dieser Umschlag zu dem Wasserplot, der war für mich irgendwie eine Ablenkung. Mhm. Aber das, was wir gekriegt haben, war schon toll.
Ja, ich habe ja auch gesagt, viele Szenen, gerade in diesem Handlungsstrang, den ich eben verlesen habe, das ist ja auch nicht so, wie es im Drehbuch auftaucht. Den habe ich jetzt einfach schon mal zum Handlungsstrang erklärt, das, was ich eben vorgelesen habe, vor der Boomer-Handlung. Das war jetzt auch nicht so gedacht, die greifen schon ineinander. Und dann, aber ich habe gesagt, auf vieles könnte man verzichten. Dennoch ist natürlich wichtig zu zeigen, dass sie eben in der Position, in der sie ist, sehr viel Zerstörung anrichten kann. Mhm. Und auch nochmal, um zu illustrieren, wie lax es mit der Security und mit der, also überhaupt, dass man auf dem Raumschiff offenbar einfach nicht hinterherkommt. Es wird ja, glaube ich, mindestens zweimal erwähnt, dass im Grunde all diese Sachen passieren können, weil irgendwie Sicherheitspersonal tot ist oder die sind nicht ausgebildet, entsprechend qualifiziert.
Oder, ist das Getter, glaube ich, oder wer ist es denn? Als dann Adama und Roslyn ja dann fragen, wie das passieren konnte, was denn überhaupt passiert ist, und als dann Roslyn auch fragt, was vermutet denn, ich glaube, es war Getter, dann, was passiert ist, und dann will er ja erstmal sich nicht äußern, und dann sagt ja Adama, ja, sagen Sie schon. Und da wird so rumgedruckst vorher, dass ich gedacht habe, jetzt wird dann Getter sagen, wir gehen davon aus, es war ein Attentat, ja. Aber dann kommt das gar nicht, dann sagt er, wir gehen davon aus, dass die Tanks vielleicht in dem Kampf mit den Zylonen beschädigt wurde und instabil gewesen sind und so. Und ich dachte, warum wurde dann vorher so ein riesen Rumdruckserei gemacht? Mhm. Also irgendwie, es war ein bisschen komisch. Und weil diese Antwort ist ja keine Antwort, die ihn in Verlegenheit bringt, weißt du? Es war so ein bisschen, oder ist es nur so ein Cop-Out? Also es war so alles ein bisschen seltsam.
Das ist so ein Cop-Out, klar.
Tatsächlich. Ja, also es war so ein bisschen, weil, also,
Er ist quasi, er ist auf der Brücke der Second in Command quasi hinter Tai und Adama. Und ich glaube, er muss einfach was zu sagen haben. Und natürlich ist es für ihn auch eine große Rolle, große Ehre, quasi in dieser Runde zu stehen, der oberen Hackordnung, sage ich mal, und dann gesagt zu bekommen, hier, Lieutenant Gator, wir haben so viel Vertrauen in Sie, sagen Sie mal, wie das passiert sein könnte.
Ja, aber es ist auch natürlich ein bisschen von Adama, also dann sag's doch selbst, weißt du, so.
Ja.
Naja.
Vielleicht aber, wollte Adama auch nur testen, ne? Weil das ist ja immer noch so ein nicht offizielles Wissen, dass es da zylonische Agenten an Bord der Galaktika gibt. Mhm. Ich meine, er schickt ja auch alle raus und sagt ja, es dürfen nur Balter, Roslyn und Ty da bleiben, und dann kommt er da um die Ecke mit, hier, wir haben zylonische Agenten an Bord, Balter, verstärken Sie ihre.
Ja. Aber da wollte ich sagen, dass nämlich auch, als das Getter dann nämlich auch sagt, ja, aufgrund von mangelnder Aktenführung und irgendwie mangelndem Personal. Und ich dachte so, mangelnde Aktenführung? Er hat das irgendwie so reingestreut nur, und ich musste so ein bisschen lachen. Also egal, wo du bist, Bürokratie ist immer das Erste. Nach dem Motto, ja, wir wissen nicht, wer da irgendwie die Waffenkammer betreten hat und wer Dinge irgendwie ausgeliehen hat. Das muss normalerweise alles protokolliert werden, aber es wurde nicht protokolliert. Also ehrlich gesagt, wenn ich der Sicherheitsmensch auf diesem Schiff wäre, ich hätte jetzt schon graue Haare. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also dafür, dass das alles so militärisch korrekt zugehen soll. Und ich meine ganz ehrlich, selbst wenn ich wenig Personal habe, eine der wichtigsten Dinge auf diesem Schiff ist diese fucking Waffenkammer. Also da stelle ich doch mindestens einen Menschen hin, wenn nicht sogar zwei. Und dann haben wir halt einen weniger, der in der Kantine Essen austeilt. Also bitte.
Ja, das ist so. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist tatsächlich so ein bisschen
Prioritäten.
Ja, ein bisschen Versäumnis des Drehbuchs, dieser Geschichte, wie sie erzählt wurde. Aber wie gesagt, die Kürze der Zeit, ich finde, die ist, also wenn. Ich finde Water super unterhaltsam. Ist nicht mal eine der stärkeren Folgen der Serie, aber sie ist so voll, dass ich eben willens bin, also einfach an Story-Entwicklung und Figurenentwicklung, dass ich leicht willens bin und geneigt bin, die Defizite zu verzeihen. Aber du hast recht, es gibt eine Menge, wenn man denn will, Plotholes, über die man stolpern kann, denken kann, wie, wo, was? Also du hast ja recht, gerade das mit der Waffenkammer ist, also dass da einfach jemand, sagen wir mal, Militär mittleren Rangs da einfach reingehen kann und sagen kann, ich nehme da mal was raus und der Typ hat gerade Mittagspause und offenbar hat er keine Vertretung, weil wir sind knapp dran mit Personal. Ist so ein bisschen, das dann wegzuerklären mit diesen Halbsätzen, genau.
Auch, genau, also erst die Tatsache, dass da irgendwie nicht nachvollziehen werden kann, wer geht rein, wer geht raus, vielleicht auch ein Kamerafeed oder sowas es vielleicht geben sollte, wenn da schon keiner steht. Aber auch die Tatsache, da steht ja noch so ganz groß dran, nur autorisiertes Personal hat Zutritt.
Ja.
Und dann geht sie ja an dieses Nummernpad und tippt da ja was ein und macht dann eben da diesen Raum halt auf. Es sieht ja aus wie ein großer Tresor mit diesem Rad auch und so. Und dann dachte ich so, Moment mal, sie gehört mit zum autorisierten Personal?
Ja.
Weil das war so, und deshalb war ich auch kurz irritiert, weil hat Zutritt zu dieser Waffenkammer, weil wer weiß denn alles diesen Code? Sie ist für mich gar nicht hoch genug, dass sie das weiß. Ich war so ein bisschen so, also ich habe mich dann kurz gefragt, wo sie einzuordnen ist in der Rangfolge. Und wenn sie das weiß, weiß das dann Starbuck auch? Weil ich würde sagen, nein, aber rangtechnisch sind die doch, glaube ich, gleich, oder?
Ja, sie sind beide Lieutenants, genau.
Ja. Ich war so ein bisschen verwirrt, wer da alles jetzt Zugang hat und wer da eigentlich Bescheid drüber
aber
weiß. Ich meine, das ist
Lieutenants.
Jetzt nichts, was hier wichtig ist. Aber ja, eben. Das heißt, die hätten dann da alle Zugriff auf die Waffenkammer. What the fuck? Das ist ein bisschen viel.
Ich bin
viel.
Mir nicht so sicher tatsächlich. Also da hat es einem Star Trek immer so ein bisschen leichter gemacht, weil da doch mal, glaube ich, stärker differenziert wurde zwischen den Rängen durch diese Zwischenstufe hier mit Lieutenant, Commander und so weiter. Aber hier
wir
sind eben alle Lieutenants.
Wir brauchen einen Sicherheitsmenschen, der da ein bisschen ordnet. Reinbringt in das Chaos.
Ja, oder deutlich einfach diese Knöpfe auf den Schultern, die dann signalisieren, da stehst du in der Hackordnung. Ja. Aber ja, theoretisch, also sie hat denselben militärischen Rang wie Starbuck, wie ihr Co-Pilot hier, Crashdown. Der heißt Quartaro, Alex Quartaro, warum auch immer.
Und die haben natürlich auch eine großartige Szene übrigens, apropos zusammen gehabt, als sie ja nach dem Wasser suchen und sie sich quasi gegen ihre, ich sage immer Programmierung, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken möchte, wehrt im, oder versucht irgendwie dagegen anzugehen. Und es ist schon sehr gut gemacht, so diese, als Zuschauer, so dieses, jetzt sag's endlich, sag es endlich, so dieses Mitleiden und sie kann es aber nicht. Also
die guckt
es
auf
ist
Display,
keine Frage des Willens.
Ja, für die Menschen, die Folge nicht nochmal geguckt haben, die guckt auf ein Display und da steht Wasserfund, hier, CO2 detected.
Und ich habe mir aber noch so gedacht, sie hat ja ihren Co-Piloten da und offensichtlich verlässt er sich komplett auf das, was sie sagt und guckt da auch nicht auf ihre Auszüge irgendwie. Das war auch sowas, wo ich dachte, Moment mal, sollten nicht eigentlich beides sehen? Also warum sieht nur, also die untersuchen ja verschiedene Quadranten und so, aber eigentlich war das, und dann war der doch eigentlich auch nah genug, um ihren Bildschirm sehen zu können. Ich meine, sie saß jetzt wahrscheinlich dann auch so davor, dass er es nicht gesehen hat, aber da war so ein paar Dinge drin, wo ich dachte, hallo?
Du, ich habe...
Nichtsdestotrotz ist was spannend,
Ich möchte es ja auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, aber ich hatte tatsächlich so einen ähnlichen Gedanken und mir fiel dazu so ein Bild ein von Menschen, die an einem hohen Gebirge, lass es die Alpen sein, vorbeifahren und linksseitig die Alpen und rechts das Meer und die Person, die links sitzt, sagt, guck mal die Berge und die Person, die rechts sitzt, sagt, ich sehe nur Meer.
Genau.
Also das ist so, ich dachte mir auch in dem Moment, also ist, genau, habt ihr irgendwie nur ein Guckloch, aus dem ihr beide guckt und da gibt es nichts anderes? Ihr seht eure, na gut, die Frage stellt sich nicht, also klar, das ganze militärische Netzwerk ist nicht vernetzt, das hat ja, dem hat ja irgendwie auch Adama vorgebeugt, ne? Oder, also deswegen haben sie ja überlebt, weil sie eben nicht in diesem ganzen von Zylonen infiltrierten Netzwerk drin waren, aber an Bord eines Raumschiffs, wenn zwei Leute auf, lass mich lügen, 2 Quadratmeter Raum sitzen, sollte man schon meinen, du kannst ja vielleicht einfach mal den Kopf drehen und auf einen anderen Monitor gucken. Aber gut, ja.
Es war auch interessant, dass wir zum Beispiel ja aber diesen leuchtenden Punkt hatten, aber kein akustisches Signal.
Ja.
Weil das ist ja auch was, was man vielleicht dann hätte noch so ding, ding, ding gefunden oder so. Es, ja, also es war es, diese ganze, die also ich verzeihe das, weil ich einfach hier das Schauspiel so gut fand. Diese innere Zerrissenheit mit diesen Flashbacks zurück an die Szene, wo sie sich daran plötzlich erinnert, wie sie diese Bomben gelegt hat. Mhm. Und sich dann aber hinterher, glaube ich, dann doch irgendwie nicht bewusst ist. Aber ist sie denn jetzt, meine Frage war dann auch, ist sie stark genug, sich gegen diese Programmierung zu wehren? Oder ist das, oder, also offensichtlich hat sie ja da irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Mhm. Aber es ist ja kein bewusstes Wehren, weil dann würde sie sich ja dran erinnern. Also es war ein kurzfristiges Aufflackern von Resistance, Widerstand. Und das hat ja dann auch geklappt, weil sie sagte, ich sehe nichts. Also sie konnte ja auch nicht lügen. Sie konnte nicht sagen, ich sehe etwas oder so. Aber sie hat sich zumindest seltsam genug verhalten, dass ihr Co-Pilot dann aufmerksam wurde.
Ja, ja. Ich glaube, ich müsste jetzt was ganz Maßgebliches über die zylonische Existenz oder den Plan preisgeben, um die Szene zu erklären. Das möchte ich nicht, ehrlich gesagt.
Okay, dann lass es. Aber ich bin, also ich glaube aber auch, weil das war auch eine Diskussion, apropos Rabbit Hole, dass einer irgendwie meinte, er hätte gedacht, sie kriegt die Signale zugesendet, während sie da auf dem Schiff ist. Ich glaube ja, das ist eine voreingestellte Programmierung. Mhm. Also so nach dem Motto, das ist das Endziel.
Ja.
Nutze die dir zur Verfügung stehenden Mittel und dann wird es quasi intern berechnet von der vom Algorithmus oder was auch immer da.
Ja, dem würde ich zustimmen, weil das ist auch das, was die Szene bzw. diese Folge auch suggeriert. Ja, tatsächlich, ja. Ich fand es gut gespielt. Es wirkt sehr konstruiert, sagt man ja so gerne, weil auch da sind wieder so Momente drin, wie genau, warum guckt die Co-Pilot nicht einfach mal rüber zu ihr auf ihren Monitor, wo man sagen könnte, ja, gut, wenn man eh schon eine Abneigung hat gegen das ganze Sci-Fi im Allgemeinen und diese Serie im Speziellen, denkt man sich vielleicht, aber ich fand, so konstruiert es auch war, dieser Spannungsmoment, ich fand den echt sehr, sehr effektiv. Also ich habe da wirklich mitgefiebert und ich wusste ja, wie es endete und trotzdem dachte ich mir, oh yes, als es vorbei war. Also ich merkte schon, es war sehr, sehr spannend und ich fand auch ihre Grace Parker, auch die Erschöpfung von ihr sehr, sehr gut gespielt, als sie da wirklich aussteigt und sagt, scheiße, lass mich in Ruhe und bring die Bombe da raus. Toll. Also ich, das mochte ich wirklich. Nicht alles an dieser Folge, aber das.
Sehr gut. Ja, und genau, also das war für mich auch eine der Höhepunkte. Mhm.
Haben wir doch was?
Nö, ich glaube, das war alles.
Sehr schön. Nächstes Mal geht es weiter mit dem etwas lyrischer, poetischer benannten Bastille Day aus der Reihe Serie Battlestar Galactica. Das ist die reguläre Folge 3, also Bastille Day, der französische Unabhängigkeitstag. Ich glaube, im Deutschen etwas unglamouröser betitelt mit oder deskriptiver. Das hasse ich ja wirklich mit Meuterei auf der Astral Queen. Okay. Was einem erstmal so schon den kompletten Plot verrät, aber naja, gut.
Okay, das ist ja so die klassische Star Trek-Krankheit auch, die dann im Titel schon komplett die Folge verrät. Ja. Ach, verdammt.
Ist nicht so schlimm tatsächlich. Ich glaube, dass es eine Meuterei auf der Astral Queen gibt, das erfahren wir vor der ersten Werbeunterbrechung.
Okay. Ja, und ich meine, was dann passiert, erfahren wir ja Gott sei Dank nicht. Ich werde, das ist mein Lieblingsbeispiel, ist immer, das ist, ich weiß, ich habe hier immer den Vergleich zu Star Trek, aber es ist halt Sci-Fi und so weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, es gibt eine Folge in Star Trek, die heißt Horta rettet ihre Kinder. Und das ist die komplette Plot-Auflösung von der gesamten Folge. Also das ist quasi die Lösung von allem. Und ich dachte so, wer hat diese Titel gemacht? Da geht dieser Titel ja noch mit dem mit der Meuterei. Das verrät ja nur, dass es eine Meuterei gibt, aber nicht den eigentlichen eigentliche Handlung bei der Meuterei. Deswegen.
Ja, Star Trek ist voll davon. Ich bin so seit den frühen 90ern im Star Trek-Fandom, also in dem Moment, wo ich einfach anfangen konnte, die bei ZDF und später Sat.1 zu gucken und dann eben auch später im englischsprachigen Original mir auch hier und da meine VHS zu importieren und so weiter. Und das war immer die Star Trek-Krankheit. Ich war sehr, sehr dankbar dafür, die dann auch später im Original oder zumindest auch die Originaltitel zu erfahren. Da gab es immer schon so Sachen, das war immer sehr, sehr beschreibend, diese Titel. Da gab es dann eben Sachen wie, die Entscheidung des Admirals oder
ja, aber es gibt immer mal wieder solche Dinge. Ja, immer wieder.
Ja, The Measure of a Man ist auch so ein schöner Titel, weil es eben auch eine wirklich quasi legendäre Star Trek-Episode gehört ist und die, da heißt, glaube ich, zu Deutsch irgendwie, wer ist, wessen Eigentum ist Data oder wem gehört Data?
Ja, genau.
Das ist so, ich meine, das ist schon faktisch korrekt, aber das ist einfach so unpoetisch, so uninspiriert einfach.
Es ist natürlich immer dann besonders schwierig, wenn Titel auch Zitate sind oder so. Also Measure of a Man ist ja dann auch eigentlich ein Rückbezug auf Shakespeare, glaube ich, oder?
Ja, und in dem Sinne Man, im Sinne auch von Menschlichkeit oder Mensch. Genau, was ist der Wert? Genau. Was ist das Maß eines Menschen? Und das ist aber so, das ist so aufgeladen. Und,
ja, aber das ist natürlich auch, man hat halt dann auch gedacht, hier ist ja, denke ich, klar, dass das Zielpublikum wirklich Erwachsene sind. Bei Star Trek zum Beispiel, glaube ich, hat man lange gedacht, das richtet sich an Kinder. Hm. Deswegen, aber gut. Bastille Day ja. ist auf jeden Fall unverfänglicher als Meuterei.
Genau. dazu nächstes Mal mehr und bis dahin brav Trackers im Hören unter anderem, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Kommt vorbei und hört rein.
Was machst du sonst noch so?
Neben Trackgasm habe ich noch den wöchentlichen Boulevard-Podcast Hot Pink, aber tatsächlich auch in etwas größerem Abstand, meistens monatlich oder zweimonatlich, einen Podcast über die europäischen Royals. Also ich bin auch ein großer Royals-Fan. Und ein Podcast über die Werke und Werkadaptionen von Jane Austen.
Sehr schön.
By Lady,
ja. Wer ganz tief im Bahnhofskino-Archiv graben möchte, auch in diesem Feed zu finden, ist ein gemeinsames Gespräch zwischen uns beiden zu der BBC-Miniserie Pride and Prejudice, das wir vor vielen Jahren aufgenommen haben und ich glaube auch unsere erste Podcast-Begegnung war. Und das denke ich immer noch sehr, sehr gerne zurück. Das war so in meiner Schaffensphase, in der ich sagte, ach komm hier, Schmuddelkino, das kannst du nicht gewesen sein. Lass mal irgendwie Menschen einladen und tatsächlich auch einfach Serien, Filme rezensieren, die vielleicht nicht ganz so naheliegend sind für unser Format. Und tatsächlich immer noch rückblickend eines meiner liebsten Gespräche. Gerne reinhören. Ansonsten auch gerne Bahnhofskino und Spielfilm hören. Da bin ich sonst auch zu finden. Und ich freue mich auf die nächste Folge Bastille Day bzw. Meuterei auf der So und So. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.